Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler, das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen, der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite, also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv beim Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von unserem Exklusivpartner Advergy. Es ist die Ausgabe 24 und zu dieser begrüßen euch wieder meine Wenigkeit, Thomas Husmann, und mir gegenüber sitzen mein geschätzter Kollege Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, schön, dass wir zusammen wieder einen Podcast aufnehmen, darüber freuen wir uns, und wir freuen uns über unseren heutigen Gast, einen Hamburger Jungen, geboren in Hamburg, aufgewachsen in Bramfeld, hat für den BSV als Kind, Jugendlicher und auch kurz im Herrenbereich gespielt. Er war und ist glühender HSV-Fan, stand einst selbst in der Kurve und jetzt steht er da unten auf dem Platz. Die eingefleischten HSV-Fans wissen, um wen es sich handelt. HSV-Co-Trainer Merlin Polzin. Moin Merlin, schön, dass du da bist.
Ja, moin auch von meiner Seite und vielen Dank für die nette Einleitung.
Sehr gern. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, denn du bist sogar leicht gehandicapt, was so die Sprache angeht. Kannst du kurz einmal erzählen, hast du uns gerade im Vorgespräch auch schon erzählt. Also wer Merlin normalerweise sprechen hört, der wird sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle wundern. Klär doch einmal kurz auf.
Ja, genau. Ich habe seit Dezember eine innenliegende Zahnspange. Deshalb ist vielleicht der ein oder andere S-Laut etwas schwieriger als sonst. Aber ich glaube, es sollte für unsere Aufnahme, wie auch sonst im Traineralltag, ganz gut gehen.
Ja, das denken wir auch. Haben wir das auch aufgeklärt. Pur der HSV, das bedeutet bei uns immer, den Menschen näher vorzustellen, also vor allen Dingen dann die Person hinter dem Sportler, in deinem Fall hinter dem Trainer. Das haben wir heute auch vor. Und Lars und ich werden dich reichlich mit Fragen löchern, aber den Beginn macht jemand anderes, denn der fragt sich, warum bist du überhaupt hier?
Hey Merle, ich bin's, Meffo. Damit der Nummer 23 bei dir in der Mannschaft. Ich habe gehört, du bist beim Podcast. Und ja, da ist mir direkt die Frage in den Kopf gekommen, wie passt das in deinen Zeitplan rein? Wie machst du das mit der Gegneranalyse? Schaust du, also während dem Podcast, schaust du dir schon unseren nächsten Gegner an? Oder du hast ja eigentlich gar keine Zeit für sowas. Wie machst du das?
Ja, sehr, sehr, sehr schöne Frage. Vielen Dank, Meffo. Nein, ich glaube, das, was Meffo aussagen will, ist, dass ja, was auch für mich als Trainer oder als Trainerpersönlichkeit steht, dass ich extrem detailliert und viel, aber natürlich auch sehr, sehr gerne arbeite, versuche die Jungs immer gemeinsam mit dem Trainerteam, den Analysejungs, bestmöglich einzustellen. Und bei den Jungs kommt es dann häufig so an, dass es vielleicht ein bisschen viel ist und da der ein oder andere Spruch mal kommt. Aber ich glaube, das steht auch dann für unsere Zusammenarbeit und für die die Lockerheit oder den Austausch, den wir dann mit den Jungs auch haben.
Du hast in dem Fall auch besonderen Austausch, weil du den Jungs auch immer noch was einzelnes individuelles vorbereitest, ist das richtig?
Ja, genau. Also wir bereiten uns als Mannschaft natürlich darauf vor, auf den kommenden Gegner, was was uns da erwartet, aber auch was was wir dann für unser Spiel, was dafür wichtig ist. Aber klar, die einzelnen Spieler werden dann auch gemeinsam mit ja, Eduard Riesen und Dirk Volkerts dann nochmal genauer unter die Lupe genommen, genauer vorbereitet und ja, da ist eigentlich jeder bestmöglich versorgt, was was das Analytische auch angeht.
Wenn du genauer sagst, nenn uns mal eine Zahl, wie oft guckst, wie viele Stunden ist das so? Wie viele Spiele guckst du vom Gegner? Wie guckst du auch vielleicht die Spiele von uns nochmal?
Ja, also es sind zwei definitiv sehr unterschiedliche Bereiche, weil wir versuchen im Trainerteam, was unser eigenes Spiel angeht, natürlich da den Fokus drauf zu legen. Das bedeutet, dass wir im gesamten Trainerteam die Spiele komplett auseinandernehmen, jeder das Spiel für sich analysiert und schneidet und wir dann in einer größeren Runde zusammenkommen und drüber sprechen, was ja uns gut gefallen hat, uns nicht so gut gefallen hat, aber auch dann detaillierter drauf eingehen, was unsere Prinzipien angeht, was ja da gewisse Verhaltensweisen angeht, die wir ansprechen wollen, zeigen wollen, in der Trainingswoche dann trainieren wollen, einfach wie wir uns weiterentwickeln wollen. Das zum einen, was dann nochmal die Mannschaft, aber auch der einzelne Spieler jede Woche als Videofeedback bekommt. Und gleichzeitig gilt es natürlich auch, dann die Gegner vorzubereiten, wo wir ja als oder ich als in dem Fall als als Co-Trainer mit dem Schwerpunkt Analyse dann zwei Spiele des Gegners schaue. Die Jungs, sprich dann vor allem Dirk, der ja sehr detailliert dann auch mir das Ganze wiederum vorbereitet, dann nochmal deutlich mehr, was was die reine Spielzahl angeht. Also es sind Stunden schwer zu messen, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir auf alles bestmöglich vorbereitet sein wollen. Ob es dann am Ende auch so eintritt, ist dann eine andere Frage, aber wir wollen da nichts dem Zufall überlassen, sondern ja bestmöglich für die Jungs dann auch da sein.
Du sprichst die Gegneranalyse jetzt konkret einmal an, sagst, man schaut zwei Spiele, welche zwei Spiele sind das und wie viel Mehrwert bringt vielleicht auch noch sogar das Hinspiel oder ist das so lange her, dass das keinen Wert mehr bringt?
Ja genau, es sind immer die für mich dann die letzten beiden Spiele, um da auch auf dem aktuellsten Stand zu sein, die ich als oder als 90-Minuten-Spiel dann schaue. Aber klar, so wie du es schon angesprochen hast, das Hinspiel jetzt in der Rückrunde schauen wir uns auch nochmal an. Gerade die Dinge, die wir hinterher dann für uns analysiert haben, spielen dann eine große Rolle. Aber natürlich auch, wenn ja gewisse Verhaltensweisen jetzt bei Standardsituationen, wenn eine Mannschaft ähnlich verteidigt oder angreift wie wir, dann schaut man da nochmal genauer drauf, auch wenn das Spiel schon länger in der Vergangenheit liegt. Also wir versuchen da alles abzudecken, haben so eine Art Analysekatalog, den wir dann vorbereitet haben wollen. Und ja, da sind wir dann, glaube ich, immer so aufgestellt, dass uns nichts überraschen kann, auch wenn man, das ist ja das Schöne am Fußball, auch nie weiß, was dann am Ende genau stattfinden wird, was der Gegner macht.
Nichts, ja. Ja, du schaffst uns die perfekte Überleitung eigentlich. Wir schauen unserem Podcast wenig aufs Tagesgeschäft, wenig auf das nächste oder das letzte Spiel. Aber das letzte Spiel war jetzt so besonders, dass wir da mal eine Ausnahme machen wollen, weil das sicherlich auch viel über deinen Job aussagt. Da spielt man dann in Heidenheim, liegt 0-3 zur Pause hinten. Man hat sich halt auch super vorbereitet, man hat einen genauen Plan und dann geht das schief. Jetzt ist daher die Frage, wie reagiert man darauf? In diesem Fall ist es richtig gut gelungen, noch mit einem 3-3 historisches Comeback. Aber nimm uns da mal so in den Spieltag selbst mit und auch in deine Gedankengänge oder die Gedankengänge des Trainerteams dann in dieser ersten Hälfte in Heidenheim und vor allen Dingen in die 15-minütige Halbzeitpause, die dann ja sehr viel verändert hat.
Ja, absolut, wie du sagst, ein perfektes Beispiel, weil auch da im Vorwege, ähnlich wie ich es eben schon beschrieben habe, wir uns natürlich mit den Stärken und vielleicht dann auch Schwächen der Heidenheimer beschäftigt, wir uns dann beschäftigt haben und es uns natürlich total klar war, was uns erwartet, was lange Bälle angeht, insbesondere dann auf den Zielspieler mit Kleindienst und dann auch die Gefahr, die dahinter lauert, was die Tiefe und die zweiten Bälle angeht. Die Jungs sind gut vorbereitet worden von uns, haben es versucht, bestmöglich umzusetzen. Aber das ist ja genau das Schöne am Fußball, dass ja ist der Fußball nicht im Video, an der Taktiktafel oder in der Theorie stattfindet, sondern auf dem Platz, wo dann auch die ja, Basics, wie man immer so schön sagt, dann funktionieren müssen. Und da haben wir definitiv in der ersten Halbzeit ja keine guten Entscheidungen getroffen. Da sind die Jungs auch sehr selbstkritisch miteinander. Und wir haben es dann aber trotzdem geschafft, weniger den Fokus in der Halbzeit auf die erste vergangene Halbzeit zu legen, sondern uns sehr darauf zu fokussieren, was ist in unserem Einflussbereich, was können wir jetzt in dem Moment als Mannschaft, aber auch als Einzelner tun. Und da haben wir klar, natürlich auch mit ein bisschen Glück, was man dann in, vielleicht bei dem Spielstand auch braucht, aber auch definitiv verdient, weil wir mit viel Wille und Überzeugung dann versucht haben, das Spiel noch zu drehen, es in der zweiten Halbzeit dann hinbekommen. Aber ja, wie gesagt, das macht's ja auch aus, dass man noch so schön alles vorher planen kann. Am Ende ist entscheidend, was auf dem Platz stattfindet.
Wie findet da die Kommunikation zwischen dem Trainerteam, also auch speziell Tim Walter und dir, statt? Auf der Bank schon nach 5 Minuten, 10 Minuten, wie oft spricht man dann so direkt so, müssen wir das jetzt vielleicht so verschieben, wollen wir hier ein bisschen den weiter hochschieben oder nehmen uns da nochmal ein bisschen mit, so grundsätzlich, muss gar nicht Heidenheim sein.
Genau, grundsätzlich ist es so, dass wir bei allem, was wir tun, immer unser Spiel und unsere Prinzipien an vorderster Stelle stellen, beziehungsweise das für uns die größte Wichtigkeit hat. Das heißt, der Gegner kann in unterschiedlichsten Grundordnungen agieren, in unterschiedlichsten Pressing-Momenten versuchen, uns irgendwie zu stressen, weil wir immer davon ausgehen, was machen wir, wenn wir den Ball haben, und es ist völlig egal, was der Gegner macht, weil wir mit unserer Spielidee und wie wir mit den Jungs auch zusammenarbeiten, es so geschafft haben, dass eigentlich egal, was kommt, wir immer die Lösung drauf haben, weil es alles prinzipienbasiert ist und nicht auf einem Pass oder einem Verhalten von A nach B, und wenn das aber nicht A nach B geht, dann sind die Jungs aufgeschmissen. So ist es nicht, sondern es ist so, dass wir, wie schon angesprochen, dann in unterschiedlichsten oder in unterschiedlichen Herausforderungen eigentlich immer wachsen können. Und das setzen die Jungs dann auch, ohne dass man viel Einfluss hat, aufgrund der Trainingsarbeit, aufgrund der Jahre, die wir jetzt auch zusammenarbeiten, dann immer oder versuchen sie bestmöglich umzusetzen. Am Spieltag selber ist es so, dass ich die erste Zeit oben auf der Tribüne bin, wir dann per Headset mit der Bank verbunden sind, wir sowohl oben auf der Tribüne als auch an der Bank das Video im Scouting-Feed haben, das Spiel. Das bedeutet, wir können da schon direkt drauf eingehen, was auch taktische Fragen angeht oder Anpassungen, wie du sie jetzt angesprochen hast, auch vielleicht dann gegen den Ball. Und das versuchen wir dann den Jungs natürlich mitzuteilen. In einem Heimspiel ist es nicht ganz so einfach, weil da natürlich dann zum Glück extrem viel bei uns los ist und es häufig sehr, sehr laut ist. Aber wir haben da auch kleine taktische Kniffe, wie wir dann versuchen, gewisse Informationen weiter auf den Platz zu geben, weil es auch, glaube ich, das ist, was uns als Trainerteam, aber auch in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft ausmacht, dass wir immer versuchen, uns weiterzuentwickeln, nach dem Besten zu streben, und da gehören auch kleine Anpassungen dann definitiv dazu.
Was heißt taktische Kniffe in dem Fall? Also ja, besondere Zeichen sind dann besondere Spielsituationen.
Ja, na, es ist natürlich so, dass wir nicht immer alle Spieler gleichzeitig erreichen, wenn er jetzt auf der Ballfernseite oder der Trainerbankfernseite ist. Aber durch einen klassischen Zettel, durch Kommunikation über gewisse Spieler oder vielleicht auch mal durch eine Unterbrechung, die vielleicht der gegnerischen Bank oder dem Schiedsrichter dann gar nicht so sehr auffallen, aber wir für uns dann nutzen können, wenn der ein oder andere Spieler dann sich mal länger den Schuh zubindet oder eine kurze Pause braucht, dann können wir das Ganze auch nutzen und versuchen da natürlich auch alles um zu gewinnen, weil das ist definitiv sowohl in der Trainingswoche als auch am Spieltag immer an oberster Stelle, dass wir den Wettbewerb lieben und auch dann definitiv jedes Spiel gewinnen wollen.
Wie muss man sich die Rollenverteilung bei euch im Trainerteam vorstellen? Also ist das so, okay, auch Assistenztrainer haben da Feuer frei, wenn was auffällt, und dann wie funktioniert die Absprache mit Tim, wenn man Anpassungen vornimmt? Also am Ende ist er ja der wahrscheinlich, der entscheidet als Cheftrainer.
Klar.
Man kann ja nicht viel diskutieren, also man hat ja nicht viel Zeit dann.
Ja, absolut. Also ich glaube, das sagt ja schon das Wort Cheftrainer, dass Tim dann letztendlich die Entscheidung trifft. Aber er ist auch so vorlebt und auch einfordert, dass wir als Trainerteam, sprich mit Tappa, Jule, Sven und mir, dann auch immer wieder einfordert, dass wir natürlich uns auch einbringen. Und ich glaube, jeder von uns wäre auch kein guter Co-Trainer, wenn er mit seiner Meinung hinterm Berg halten würde, sondern uns geht's auf jeden Fall darum, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Und es ist weniger wichtig, wer dann mal zu welchem Zeitpunkt was sagt. Und es geht darum, dass wir mit mehr Augen auch mehr sehen können, wir uns auch so eingespielt haben, dass jeder seine Rolle natürlich kennt, aber auch jeder seine Stärken einbringen kann. Das hat Tim fantastisch hinbekommen, dass er jedem seine Freiheit gibt, die auch jeder in seinem Bereich dann braucht. Und gleichzeitig trotzdem, wenn wir aus dem Trainerbüro beispielsweise rausgehen, dann wir gemeinsam natürlich mit den Jungs, die eine Meinung vertreten, aber gleichzeitig hinter verschlossener Tür auch sehr kritisch mit uns selber sind, um uns da auch weiterzuentwickeln.
Jetzt haben wir die Vorbereitung angesprochen, das In-Game-Coaching, ein bisschen das Rollenverständnis auch. Wie sieht die Nachbereitung aus? Also ich kann mir vorstellen, man hat es ja auch miterlebt, erstmal sind da Emotionen pur, aber irgendwann schaut man sich das Spiel auch nochmal an und dann fällt einem auf, ui, die ersten 45 bis 60 Minuten, da müssen wir ran.
Genau, das ist definitiv die Kunst, bei all der Emotion, die ja auch während des Spiels gut ist oder helfen kann, da dann aber auch natürlich Entscheidungen weniger aus einer Emotion, ob sie jetzt positiv ist oder negativ dann, sprich mit Wut oder Freude dann irgendwie zu verknüpfen, sondern es geht darum, gute Entscheidungen zu treffen, auch für die Spielnachbereitung, für die Trainingswoche, für die Bewertung des einzelnen Spielers. Und die, ja, findet dann erstmal so statt, dass jeder von uns im Trainerteam sich da auch die Zeit nimmt, nach dem Spiel, am Abend des Spiels, dann das Ganze für sich analysiert und dann, ja, wie schon angesprochen, wir dann wieder zusammenkommen. Aber es geht da nicht darum, wie vielleicht dann Pressevertreter oder der Fan an sich das Ganze zu bewerten, sondern dann, was haben wir uns vorher vorgenommen, wo hatten wir vielleicht dann prinzipielle Dinge, die nicht funktioniert haben, taktische Sachen, die wir anpassen wollen. Und da geht es da wirklich um jedes Detail und weniger um eine Bewertung, die ja, die man vielleicht dann einfach aus der Emotion während des Spiels herausgetroffen hat.
Wie oft hast du das Heidenheim-Spiel geschaut und wie lange hast du nach dem Spiel geschlafen in der Nacht?
Ja, geschlafen haben wir relativ wenig, weil es dann schon doch sehr spät wurde. Ich weiß gar nicht, wie oft es jetzt war, aber es war auf jeden Fall so, dass die erste Halbzeit insbesondere natürlich ein paar Mal lief, um da auch immer wieder dann die Schlüsse für die nächsten Spiele draus zu ziehen, weil es klar auch so ist, dass der Gegner vielleicht sich ein Beispiel dran nimmt und der nächste Gegner dann fragt, was hat Heidenheim eigentlich gemacht, warum hat das so gut funktioniert? Und da wäre es, glaube ich, fahrlässig zu sagen, wenn wir dann behaupten würden, das war mal ein schlechtes Spiel und es geht einfach jetzt weiter wie vielleicht die Wochen zuvor oder wie dann ab der 60. Minute, sondern ist es auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Trainerteam, da nochmal genauer hinzuschauen und ja, Rückschlüsse zu ziehen für die Analyse, aber vor allem dann auch für die Trainingswoche, weil das ist bei uns auch immer das oberste Credo, dass wir unter der Woche motiviert sind, unter der Woche den Sieg oder das Spiel am Wochenende schon vorbereiten wollen, weil am Spieltag selber ist jeder motiviert. Also da können wir auch jeden unserer 57.000 Zuschauer auf den Platz stellen. Der wird auch sich für unsere Farben würde auch dafür alles rausholen. Aber wichtig ist halt unter der Woche alles vorzubereiten und da maximal unterwegs zu sein. Und dafür gehört natürlich dann auch, oder da ist die Spielnachbereitung auch extrem wichtig.
Wichtig ist ja auch, dass man während des Spiels analytisch nochmal da rangeht und seine Emotionen vielleicht auch ein bisschen drosselt. Wie gehst du denn selber mit den Emotionen um? Weil die gehen natürlich auch direkt am Spielfeldrand mit einem bestimmt auch mal durch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hast du da Tricks? Die Jungs aus der Trainerkabine ziehe mich da schon gerne auf, dass die eine oder andere gelbe Karte die Saison auch schon in meine Richtung ging. Ich versuche aber da oder habe da definitiv auch eine Entwicklung genommen, dass man sich weniger von den Emotionen im Stadion, vielleicht dann auch von der gegnerischen Bank oder den Schiedsrichtern dann leiten lässt, weil am Ende versucht jeder, wie gesagt, ob es dann der Schiedsrichter oder der Gegner ist, einfach nur seinen Job bestmöglich zu machen. Und für uns, gerade dann von außen, gilt es eigentlich nur darum, eine gute Energie in die Jungs zu bekommen, die positiv ist, die weniger dann auf Fehler ausgerichtet ist, sondern eher auf Dinge, die wir verbessern können. Und ich versuche dann wirklich mich in so einem Bereich, der dann aus dem Hier und Jetzt ist, dass man einfach vielleicht von oben eher drauf schaut, als dass man dann nur dem Ball folgt, sondern dann eher wirklich darauf konzentriert ist, was sind unsere Dinge, die wir uns vornehmen, was brauchen wir jetzt, weil wenn ich da noch reinschreie, bringt es auch nichts, sondern es geht eher darum, dann zu helfen und da versuchen wir, das ja in dem Fall bestmöglich zu machen, aber Potenzial ist da definitiv noch da.
Sehr schön.
Jemand, der deine Emotionen sehr gut kennt und auch schon sehr, sehr lange kennt, der hat jetzt auch eine Frage.
Ja, moin. Großer Bruder, weißt du, lass ich mir nicht nehmen, dir hier eine Frage stellen zu können. Ja, erzähl doch mal, gibt es irgendwie beim HSV in den letzten Jahren einen Moment, den du benennen kannst, der ja herausragend war, am emotionalsten war oder sich nochmal von anderen Momenten abgehoben hat?
Dein jüngerer Bruder Robin, erfolgreicher Amateurfußballer hier im Hamburger Raum.
Absolut. Guter Spieler, sehr gefährlich vorne in der Box drin, sorgt da beim Bramfelder SV immer wieder für Gefahr. ein besonderer Moment. Ich glaube, man muss das bei mir so ein bisschen zweigeteilt sehen, dass für mich der Beginn meiner Arbeit hier damals im Sommer 2020 extrem besonders war, weil ich ja nach sehr, sehr langer Zeit wieder dann mal hier über den Flur gegangen bin, unten am Rasen stand, mit HSV-Klamotten an, und ich glaube, das war so der Moment, wo ich mich auch in den ersten Trainingseinheiten dann kneifen musste, wo man eigentlich gerade ist und was hier passiert, weil, wie du es in der Einleitung schon schön umschrieben hast, ich wirklich so, ja, märchenhaft, dass dann vielleicht doch mal dargestellt wird, aber wirklich von der Nordtribüne dann ja, mit natürlich mit ein paar Trainerumwegen, hört sich blöd an, aber mit ein paar Entwicklungsschritten dazwischen an den Seitenrand gekommen bin. Also es ist definitiv so, dass ja der Beginn schon sehr besonders für mich war, und dann kann man, ja, besondere Highlights sind natürlich dann Spiele, die viele Emotionen freigesetzt haben, also ob es dann die DFB-Pokalspiele im letzten Jahr waren, das Spiel in Berlin war unfassbar, weil die, ja, die Energie, die Bereitschaft, die Überzeugung auch, die Jungs auf den Platz gebracht haben, einfach ansteckend war in Verbindung mit den unzähligen Tausenden von Hamburger Fans, die dafür eine wirklich fantastische Nacht gesorgt haben im Hinspiel. Aber auch, ja, jedes Heimspiel, was mit möglichst vielen Zuschauern ist, sorgt für Gänsehaut bei uns auch im Trainerteam und bei der Mannschaft, weil wir es zu schätzen wissen, ja, dass sehr, sehr viele Jungs und Mädels uns dann immer von draußen unterstützen. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht, dass wir versuchen, mit unserem Fußball, mit unserer Arbeit möglichst viele Menschen zu begeistern, für unseren Fußball zu begeistern. Und da, ja, ist es einfach so, dass man sich jetzt schon wieder darauf freut, auf das nächste Spiel, auf das nächste Heimspiel. Auch auswärts ist es unglaublich, was uns da für Menschenmassen unterstützen. Und deswegen ist es schwer, glaube ich, jetzt einzelne Sachen herauszupicken, sondern es ist eher das Gesamte, was hier sehr besonders ist.
Ich glaube, das werden sicherlich auch die nächsten Minuten nochmal zeigen, wenn wir über die einzelnen Sachen, die du auch mit dem HSV vielleicht erlebt hast, darüber sprechen. Wir können ja mal am Anfang anfangen. Wie war denn dein erster HSV-Moment? Du bist in Hamburg aufgewachsen, das heißt ja wahrscheinlich auch früh mit dem HSV in Berührung gekommen. Und welchen Moment gab es da, der noch in deiner Erinnerung ist?
Also der erste Moment, der mir sofort im Kopf kommt, war das alte Volksparkstadion. Es war, muss, glaube ich, ein Sonntagnachmittag oder so gewesen sein. Und ich war mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder unterwegs, und wir haben einen Spaziergang gemacht und das Volksparkstadion war offen. Und wir haben, meine Eltern, ich habe damals nicht nachgedacht, haben dann gesagt, ja komm, dann gehen wir rein. Und dann standen wir auf der Tribüne, im Stehblock, und dann war unten aber das Tor auf. Und dann sind wir...
Das war noch das alte Volksparkstadion.
Genau, das alte. Ja. Und dann sind wir runtergegangen und haben dann einfach auf dem Platz, also im Volksparkstadion Fußball gespielt. Bis dann durch die Lautsprecheransagen eine ziemlich energische Stimme uns vom Feld geschickt hat, was wir denn da machen würden, dass wir uns sofort verziehen sollten. Aber das ist so der Moment, wo ich dann denke, boah, das hat schon früh angefangen, die Verbundenheit mit dem HSV. Und klar, die ersten Spiele, die ich dann mit meinem Vater und Freunden besucht habe. Das erste, woran ich mich erinnern kann, war dann Saison 97, 98, also mit 6 bis 7 Jahren, HSV gegen Bayern München, Heimspiel 0-2. Spiele davor müsste ich auch schon besucht haben, da kann ich mich aber nicht dran erinnern. Das war ein HSV-Spiel gegen Mönchengladbach, aber da existieren nur noch Fotos und keine Erinnerung von mir.
Okay, aber immerhin schon mal auf dem Volksparkstadionplatz damals gestanden. Aber ihr seid dann wieder rausgegangen, ihr wurdet nicht irgendwie da noch gecatcht?
Nein, da waren die Zeiten noch ein bisschen anders, da waren wir einfach verscheucht, da gab es noch keinen, der auf den Rasen so aussieht, richtig aufgepasst hat.
Sehr, ja, wäre heute undenkbar, dass man einfach ins Volksparkstadion reinmarschiert und da ein bisschen kickt. Wie war es als Fan das erste Mal, wo du sagst, hast du auch sogar die Erinnerung, das Spiel gegen Bayern, wie waren da so die Kindheitserinnerungen? Das ist ja so eine riesen Schüssel, Massen, so stelle ich mir das vor, dass man das dann irgendwie auch besonders wahrnimmt.
Ja, auf jeden Fall. Also es war dann auch in der Kurve, nicht direkt hinterm Tor, aber es muss irgendwie seitlich gewesen sein, im HSV-Block, und auch da war ja, das, was einen so angesteckt hat, einfach wie viel Menschenmassen durch den Fußball begeistert wurden und was das auch dem Einzelnen bedeutet, ob es gut oder schlecht läuft. Und dann hat man da auch als kleiner Junge einfach diesen Spaß und die Liebe entwickelt, weil man einfach gemerkt hat, wie elektrisierend das sein kann, wenn ein Tor fällt und was das dann mit den Menschen macht. Und das war dann definitiv so, dass ja es meine Liebe zum Fußball auch über solche Momente, so meine Liebe sich so entwickelt hat, dass man einfach gemerkt hat, was das für ja richtig, richtig viele Leute auch einfach bedeutet.
So eine Liebe muss ja erstmal entzündet werden. Welche Rolle spielen da die Eltern und dann auch der jüngere Bruder? Also wie sahen so die ersten Jahre im Hause Polstein dann aus, als du auf der Welt warst? Wie wurde Fußball gespielt? Wo wurde Fußball gespielt?
Ja, der Fußball steht bis heute an zweiter Stelle. Klar, die Familie steht an erster Stelle, aber der Fußball steht definitiv an zweiter Stelle. Meine Eltern sind beide extrem fußballverrückt. Meine Oma ist der allergrößte HSV-Fan. Also wenn da zu Hause ein Spiel läuft, dann bin ich froh, dass ich im Stadion bin, weil sie wirklich mit allem, was sie hat, jubelt oder auch kritisch ist. Nein, aber meine Eltern waren auch da natürlich der Taktgeber, die einen zu den ersten Spielen, zu den ersten Trainingseinheiten dann auch beim Bramfelder SV gebracht haben, das maximal unterstützt haben, was dann auch Elternarbeit im Verein angeht, was Trainerarbeit angeht. Also da hättest du mich nicht besser treffen können, was dann da den Support von zu Hause auch angeht, der definitiv auch der Grundstein ist, dass ich dem Fußball so erhalten geblieben bin, was dann vielleicht auch bei dem einen oder anderen mit dem Älterwerden nachlässt. Aber meine Eltern haben das vorgelebt, dass man in einer Gemeinschaft viel Spaß haben kann, sich gut entwickeln kann und auch nur so funktionieren kann. Das habe ich definitiv mitgenommen.
Wie waren denn deine Anfänge im Fußball? Du hast relativ früh angefangen, dann auch Fußball zu spielen. War das schon zu der Zeit?
Ja, genau. Also das muss direkt mit meinem, ich glaube, 5. Lebensjahr war es ab. Dann konnte man sich bei uns im Verein anmelden. Das haben wir dann sofort gemacht. Also auf meinem ersten Stempel stand dann auch der 7.11.95 drauf.
Geburtstag, okay.
Genau, und ja, dann war es wie bei jedem kleinen Jungen auch, dass man sich aufs Training gefreut hat unter der Woche, auf die Spiele am Wochenende, aber auch, und das muss man da auch zu sagen, dass wir immer wieder richtig, richtig coole Mannschaften beim Bramfelder SV hatten, die auch über Jahre hinweg zusammengespielt haben. Wir waren da, ja, vielleicht dann nicht die erfolgreichste Mannschaft über Hamburgs Grenzen hinaus, Stadtgrenzen hinaus, aber es war so, dass wir eine Gemeinschaft hatten, die zusammen im Urlaub gefahren ist, die heute noch Kontakt hat, die ja einfach für was, für mehr stand. Und ich glaube, da finde ich auch immer wieder so eine Parallel dann zu unserer jetzigen Mannschaft, dass es nicht nur um diesen reinen Sport an sich geht, sondern auch über das, was man einfach dann außerhalb des Platzes gemeinsam erfährt. Und das ist für mich auch der Sport, der Fußball an sich, dass es halt darüber hinausgeht, was das reine Spiel angeht, sondern einfach das, was sich daraus entwickelt.
Wir haben eben deinen kleinen Bruder schon gehört, der ist ja immer noch Fußball spielt, der ist dann in deine Fußstapfen getreten, den hast du gleich mitgezogen dann, als der auch im Fußballeralter war, oder?
Ja, ich glaube, als jüngerer Bruder ist es immer ganz angenehm, dass man dann schon einen Spielpartner hat, der einen vielleicht dann nochmal ein bisschen auf gewisse Art und Weise dann triggert. Und er ist dann auch, genau, eingestiegen. Wir haben zu Hause natürlich zu zweit nur Fußball gespielt. Es war fantastisch, dass man einfach rausgehen konnte, nur den Ball brauchte und wir sämtliche Spiele dann einfach zusammen gemacht haben. Und er ist dann den Weg weitergegangen, glücklicherweise dann ohne Verletzung durchgekommen und hat auch bis heute da die Liebe immer wieder aufrechterhalten, was den Fußball angeht. Ist in sämtlichen, ja, sowohl Trainertätigkeiten als auch Mannschaften dann unterwegs gewesen und hat wahrscheinlich auch dann viel einfach davon mitnehmen können.
Und ihr habt zu Hause auch mal eine Lampe kaputt geschossen, oder wie kann man sich das vorstellen, dann, wenn so eine fußballbegeisterte Familie irgendwie zwei so fußballverrückte Jungs hat?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben drin aus dem Flur, das wurde dann das Duell mit den Türen, da wurde darauf gespielt, Wohnzimmer auch, da ging sicherlich auch das eine oder andere kaputt, aber auch draußen, ich glaube, das waren es eher für die Nachbarn, dass es da nervig war, dass wir da permanent im Innenhof oder auf der Straße gespielt haben und wir uns da dann vorfürchten müssen, was von außen kommt. Meine Eltern haben dann immer, oder unsere Eltern Eltern dann immer schon relativ viel zugelassen. Ja, aber am Ende hat sich's ja wahrscheinlich auch ausgezahlt.
Ja. Ja. Dein Bruder hat uns noch verraten, dass es eine sehr gute Straßenmarkierung gab bei euch auf der Straße, auf der epische Fußball-Tennis-Matches gespielt worden sind.
Genau, die gibt's auch heute noch und also wirklich jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin und über diese Markierung fahre, dann denke ich daran und habe richtig Lust, das nochmal zu spielen. Und ja, mein Wettkampf-Ehrgeiz und auch der von meinem Bruder, der kam dann auch in diesen Duellen immer sehr zum Tragen. Also ich glaube, es gab kein Spiel, wo nicht am Ende dann Streit entstand, weil wir einfach beide so ehrgeizig sind, was dann den Wettkampf angeht in dem Moment. Aber das ist sicherlich auch ein Faktor, der mich heute auszeichnet, dass die es immer gewinnen wollen und mit schlechter Laune verlieren in dem Moment, ja, dann sich vielleicht auch da dann entwickelt hat.
Ja, ist dieser Fußball dir, ja, dass das dein Hauptanliegen war, das können wir jetzt auch noch von jemand anderes hören. Und du hast das Stichwort geliefert, Ehrgeiz ist nämlich auch da das Stichwort und wir haben noch eine Frage.
Hallo Merlin, hier ist dein alter Biolehrer Martin Bitterberg. Schön, dass du beim HSV-Podcast dabei bist. Ich habe natürlich in den letzten Jahren deinen Werdegang verfolgt und freue mich unheimlich für dich. Du erinnerst dich sicherlich noch an unsere legendären Duelle beim Schüler-Lehrer-Fußball am Gymnasium Bramfeld, heute ja Johannes-Brahms-Gymnasium. Wahnsinn! Du konntest dich immer so wunderschön freuen, wenn du mich mal getunnelt hast. Verlieren dagegen war ja nicht so dein Ding. Dann bist du richtig steil gegangen. Bis in den Schlussgong hinein hast du versucht, irgendwie noch Ausgleich oder Siegtreffer zu erzielen. Weißt du noch? Meine Frage an dich. Kannst du Niederlagen heute immer noch so schlecht verknusen? Wenn ja, müssen das schlimme Wochenenden für dein Umfeld sein, wenn dein HSV mal verliert. Alles Gute dir.
Ja, fantastisch. Ja, ja. Also das ist meine große Überraschung. Da freue ich mich sehr drüber. Herr Bitterberg, oder jetzt als man oder nach dem Abi darf man ja auch dann Martin sagen, also dann darf man den auch beim Vornamen nennen, war ein fantastischer Wegbegleiter. Also um das mal vorwegzunehmen, weil er es immer geschafft hat, eine Mischung hinzubekommen zwischen Inhalt und sprich dann schultheoretischen Dingen, aber der Mensch oder die Entwicklung von, ja, in dem Fall mich als fußballbegeistertem Jungen, dann ihm auch sehr, sehr wichtig war. Und diese Mischung, die hat schon auch dann rückblickend für mich sehr viel Sinn gemacht. In dem Moment nimmt man das gar nicht so wahr, aber wenn man dann das Ganze reflektiert oder vielleicht dann auch selber in der Rolle ist, wo man mit jungen Menschen arbeitet, dann merkt man erst, wie viel man da mitgenommen hat. Begeisterter SC Paderborn-Anhänger. Okay. Deswegen hatten wir da auch, das, weil er aus der Region kommt, das ein oder andere Duell. Ja, und wie er schon gesagt hat, die Duelle wirklich Schüler, Lehrer, montags nach der Schule waren wirklich überragend, waren hart umkämpft, war auch auf einem guten Niveau. Und klar war es für uns Schüler extrem wichtig, diese Spiele dann zu gewinnen. Wir haben dann auch häufig in gemischten Mannschaften gespielt. Er gehörte da auch definitiv zu den stärkeren Spielern dazu. Und ja, um dann nochmal auf die Frage genau einzugehen, natürlich ist es so, dass wir den Jungs vorleben, dass wir jeden Wettkampf, jedes Spiel, jede Trainingsform gewinnen wollen, weil es auch nur so geht, dass man an sein Maximum kommt. Aber es geht dann für mich in der Trainerrolle natürlich auch darum, dass ich dann weniger emotional vielleicht mit dem Ganzen umgehe, weil diese Emotionen dann vielleicht auch gar nicht zielführend sind, sondern es geht dann schon darum, auch dann mit dem angesprochenen analytischen Blick dann das Ganze zu betrachten. Und ich versuche mich da dann auch ja nicht anstecken zu lassen, sondern eher auf die Dinge zu fokussieren, die dann im nächsten Schritt wichtig sind.
Wie warst du denn in der Schule zu der Zeit, wo wir deinen Lehrer gerade gehört haben? BULK hattest du bei ihm, hat er uns erzählt?
Genau, ich habe ein schönes Abi gemacht mit Sport und Bio, also zwei Fächer, die mich auch sehr interessiert haben natürlich. Grundsätzlich bin ich sehr gern zur Schule gegangen. Es war aber eher so, dass aufgrund meiner Freundesklicke, dass es vielleicht dann eher daran lag, dass wir einfach da eine richtig gute Zeit hatten. Wir haben auch coole Erfahrungen gemeinsam gemacht, was dann gewisse, ja, Veranstaltungen in der Schule, Klassenreisen natürlich sowieso, aber auch einfach sich daraus Freundschaften entwickelt haben, die jetzt auch 13 Jahre später noch halten nach dem Abi. Also es sind dann wirklich Freundschaften fürs Leben geworden. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man dann neben dem ja, Wissen an sich dann aus der Schule mitnimmt. Und klar, die Phase dann rund ums Abi war natürlich dann auch viel vom HSV geprägt. Also da mache ich dann auch kein Geheimnis draus, dass in dem Moment, wo man vielleicht ein paar mehr Freiheiten in der Schule hatte, konnte man sie auch sehr gut nutzen. Und wir das ein oder andere Mal dann ja relativ früh am Fanshop waren, um Tickets zu ergattern und uns das da dann auch ja sich so ein bisschen die Schwerpunkte verschoben haben. Aber ich glaube, alles in einem Rahmen, der erträglich ist, und es gab immer wieder Dinge in der Schule, die man auch mitgenommen hat für sein weiteres Leben.
Also ihr habt damals in der Schlange gestanden im Fanshop, als der Vorverkauf begann?
Genau, gestanden, dann ab 8 Uhr, 10 Uhr, als er aufgemacht hat, und vorher halt viele Stunden gesessen, war sehr, sehr kalt, aber es hat sich gelohnt, und das waren auch coole Erfahrungen, weil man auch da dann, wenn man dann zu einem Auswärtsspiel nach Bremen beispielsweise fährt, weiß, was man dafür investiert hat, und da macht es noch mehr Spaß, da zu gewinnen.
Nimm uns mal mit in dieses Kapitel. Also du hast eine schöne Schulzeit gehabt, du warst selber auch Fußballer, aber eben, was wir jetzt auch heraushören, richtig, richtig HSV-Fan. Wie sah das konkret aus?
Genau.
Wann ist das entstanden, und ja, wie warst du als Fan auch dann?
Genau, es entstanden, dass ich eher, das muss man auch dazu sagen, im jüngeren Alter, ich war Fußballfan, mir war der Fußball wichtig. Das bedeutet, sämtliche Vereine, sämtliche Spiele haben mich fasziniert, und erst mit dem Älterwerden war es dann so, dass man nochmal gemerkt hat, was einem die Stadt bedeutet, was einem auch der HSV bedeutet. Und dann lief so ab, wie bei sicherlich vielen Jugendlichen heutzutage auch noch, dass man sich seine Jungs geschnappt hat und zu Heimspielen und aber auch vor allem zu Auswärtsspielen gefahren ist, weil man ja die Raute gern vertreten hat, was dann das Stadion oder vielleicht auch die Tour an sich anging, wo viele richtig, richtig coole Dinge passiert sind, natürlich auch Dinge, die dann vielleicht weniger schön sind, aber es war so, dass ich diese Zeit definitiv nicht missen möchte, weil sie mir auch als Trainer hilft, zu wissen, was es den Leuten bedeutet, wenn wir nach Heidenheim oder in Heidenheim spielen und um 6.30 Uhr morgens der erste Zug oder der erste Bus losfährt, dann ist es schon mehr für die Leute. Und damit muss man immer sehr respektvoll umgehen, weil es auch eine Haltung ist, die wir als Mannschaft dann haben wollen, dass wir das Ganze hier nicht alleine machen, sondern wir wissen schon, was da auch jeder einzelne der Jungs und Mädels dann auf der Tribüne investiert.
Was waren damals die coolen Dinge? Also an welche Erlebnisse denkst du gern zurück?
Ja, coole Erlebnisse waren sicherlich die internationalen Reisen. Also wenn ich da an Eindhoven beispielsweise denke, in der Europa-League-Saison, das waren Spiele, die ja weitaus mehr waren als die 90 Minuten, sondern eher was dann vielleicht auch in der Stadt passiert oder wie besonders es war, dann auch in Europa einfach mit dem HSV unterwegs zu sein. Klar gehört dann auch Fulham dazu, was auch ein sehr prägendes Beispiel war für was Fußball auch mit einem machen kann. Also ich bin damals dann mit dem Bus hingefahren und zurückgefahren im Supporters Club Bus, und so viel Männer habe ich, glaube ich, nie wieder weinen sehen. Aber auch das Freistoßtor werde ich trotzdem nie vergessen, weil es, glaube ich, in dem Moment das schönste Tor war, was ich je richtig gefühlt habe. Leider ist es dann nichts geworden mit dem Finale, aber ich glaube, das ist auch das, was uns als HSV ausmacht, dass wir in guten und schlechten Zeiten zusammenstehen, in guten Zeiten wissen, was wir daran haben, aber auch aus den schlechten Zeiten, wie vielleicht dann letztes Jahr aus dem Relegationsrückspiel, dann immer wieder Rückschlüsse ziehen können, und das macht uns auch nur stärker, weil wir aus diesen Erfahrungen einfach lernen können.
Hast du damals auch die Spiele schon anders geguckt als vielleicht deine Freunde oder analysiert, oder bist du ihnen auf der Rückfahrt dann auf den Nerv gegangen, weil du gesagt hast, ich denke, vielleicht hätten wir doch was anders machen müssen oder so, dass da schon so ein bisschen so dieses analytische Gucken auf so ein Spiel auch durchgekommen ist?
Also es war so, und das muss man an der Stelle dann auch nochmal erwähnen, dass ich natürlich in der Zeit 2 Jahre sehr extrem war, was das Fansein auch anging. Aber es heute meiner Trainerarbeit natürlich, dass ich weit, weit weg davon bin, jetzt sehr fanatisch zu sein. Also es geht oder ging dann da in der Zeit auch so los, als ich dann Trainer wurde, hat das Ganze natürlich immer mehr und mehr abgenommen, um ja einen eher fast schon objektiven Blick dann darauf auch zu bekommen. Und es auch heute in meiner Trainerarbeit keine Rolle mehr spielen darf, dass ich wie ein Fan denke. Also das ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass ich natürlich eine besondere Verbindung mit dem Verein habe, aber es geht jetzt nicht darum, dass da der Fan an der Seitenlinie steht. Also das ist absolut nicht der Fall und wäre, glaube ich, auch sehr unprofessionell. Und klar, ich habe auch als Spieler selber schon immer versucht, sehr analytisch das Ganze zu betrachten. Das ist sicherlich auch ein Wesenszug dann von mir. Und klar, wenn dann mal Dinge nicht so gut gelaufen sind, dann war ich vermutlich auch einer der es dann besser wusste, wie viele andere auf der Tribüne auch. Aber ich habe da dann auch nicht zurückgehalten, sondern das dann auch kundgetan.
Du hast auch gesagt, du warst vor allen Dingen auch Fan vom Fußball. Wer waren da so prägende Spieler, sowohl beim HSV als auch fernab vom HSV, aber auch Mannschaften, die dich irgendwie auch geprägt haben und fasziniert haben zu der Zeit?
Ja, zu der Zeit war es sicherlich so, dass Spieler wie Alessandro Nesta waren für mich so ein Beispiel zwischen Eleganz, Härte, Qualität, aber auch für das Schöne in dem Fall verteidigen oder dann was das Ganze angeht. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, in welcher Zeit das Ganze war. Meine Abi-Zeit war dann in den Jahren, als Pep Guardiola mit Barcelona den Fußball aus meiner Sicht oder in meinem Entwicklungsschritt dann nochmal verändert hat, weil es einfach immer wieder darum ging, in Ballbesitz viele, viele Lösungen anzubieten, aber auch Geduld zu haben, das zu kombinieren mit einer gewissen Ästhetik. Und das war sicherlich was uns in der Gruppe damals sehr begeistert hat und wo wir uns sehr über Europapokalabende gefreut haben. Und das ist mir definitiv dann im Kopf geblieben.
Du hast eben auch schon mal gesagt, so als es dann anfing, dass du auch Trainer warst, davor ist ja erst nochmal der Schritt als Spieler. Du hast auch kurz dann noch im Herrenbereich beim BSV gespielt und die Geschichte, warum es geendet ist, darüber können wir gleich sprechen, aber dazu gibt's jetzt nochmal eine weitere Frage von deinem Bruder Robin.
Eine weitere Frage von mir. Jetzt durftest du oder konntest deine berufliche Laufbahn als Trainer schon sehr erfolgreich gestalten. Und ich hoffe und wir hoffen natürlich alle, dass sie auch noch erfolgreicher gestaltet wird in Zukunft. Aber was glaubst du denn eigentlich, wie weit du es als Spieler geschafft hättest?
Ich glaube, oder was heißt ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, auch da zu betonen, dass ich nicht dieser klassische Fall bin von, hätte ich mich nicht verletzt, dann wäre ich jetzt da und da. Das muss man definitiv dann auch anders betrachten oder kann ich auch anders einschätzen. Ich musste leider relativ früh, wie du schon angesprochen hast, dann in den ersten Herrenjahren aufhören, selber zu spielen, weil die Verletzung zu hartnäckig war, ich zu viele Schmerzen hatte. Aber mir ging es auch gar nicht darum, möglichst hoch hinauszukommen, sondern mir hat einfach das Fußballspielen an sich extrem viel Spaß gemacht. Da auch, wie vorhin schon angesprochen, in der Gemeinschaft einfach gemeinsam dicke Dinge zu entwickeln. Das ging dann leider nicht mehr, was für sehr viel Tränen und für sehr viel Enttäuschung bei mir gesorgt hat. Das kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, weil mir der Fußball alles bedeutet hat und ich auch davon überzeugt war, dass ich es schaffen werde, auch immer weiter und weiter und weiter zu kommen. Man muss da aber auch dazu sagen, dass ich weniger der talentierte Spieler war, sondern ich kam dann auch eher über den Einsatz und über die Motivation. Also es hätte auch ohne Verletzung nicht für den bezahlten Fußball gereicht, was mich aber nicht davon abgehalten hat, auch nach der Verletzung mal weiter mit zu arbeiten. Also mir ist schon wichtig, wenn wir 2 Kontakte spielen, wenn wir ein paar Bälle auf dem Platz spielen oder ich mit den Jungs unterwegs bin, dass ich da als Sieger vom Feld gehe. Da haben auch der ein oder andere Spieler schon dann die Erfahrung mit mir gesammelt. Aktuell ist es so, dass nachdem letztes Jahr Vinci große Probleme im Tagball gegen mich hatte, ist es so, dass Ficho, Philipp Bibia bisher noch keine Chance hatte. Ich bin gespannt, ob er das nochmal ändern wird.
Perfekte Überleitung. Erneute Frage von einem, der schon eine Frage gestellt hat. Jonas Meffert ist nochmal dran.
Falls das erlaubt ist, hätte ich auch noch eine zweite Frage. Und zwar, was wäre eigentlich deine Position, deine Lieblingsposition, die du spielen würdest? Du gewinnst ja immer bei zwei Kontakten, bist eigentlich der Mensch bei uns im Training, der die meisten Ballkontakte hat. Ich habe mich schon wirklich immer gefragt, wann du mal das Trikot anziehst und auf welcher Position du dich dann einwechseln wirst.
Ja, gut, schöne Frage von Meffo. Ich würde es auch lieben, das Trikot überzuziehen und mit Meffo zusammenzuspielen, weil das ist auch kein Geheimnis, dass er ein fantastischer Spieler ist, der sehr, sehr viele Dinge richtig gut macht, die vielleicht auf den ersten Blick nicht auffallen, die aber in der Nachbetrachtung, in der Analyse unglaublich sind, weil er so taktisch clever agiert, das in sich drin hat, wie ganz, ganz wenige Spieler, die ich bisher kennengelernt habe oder dann auch gesehen habe. Ich glaube, für mich wäre es, ja, ich würde einfach gerne auf dem Platz stehen, also das würde an oberster Stelle stehen. Sonst würde ich mich eher, oder wie es dann auch früher war, in der Rolle eher im defensiven Bereich sehen, aber eher in der Gestalterrolle als dann in der Zerstörerrolle, ob es dann innen ist oder rechts außen als Verteidiger, das würde ich dann dem Trainer überlassen.
Dann würde dir so ein Spielstil, wie wir den im Moment auch spielen, auch von hinten heraus entgegenkommen. Also dir würde sowas auch liegen?
Ich würde auf jeden Fall, so wie es unsere Jungs jetzt auch machen, richtig viel Spaß dran haben und ich glaube, dass oder bin fest davon überzeugt, dass das auch der Weg ist, wie man Fußballspiele ballbesitzorientiert dann angehen sollte, mit einer gewissen Überzeugung, mit auch Mut, dann vielleicht Dinge zu tun, die für viele erstmal untypisch erscheinen. Und ich hätte richtig Lust, das Ganze auch auszuprobieren. Nicht nur, wenn wir vielleicht im Trainerteam oder im Staff mal kicken, sondern dann auch auf einer großen Bühne. Ja, wer weiß, was bei mir rausgekommen wäre, wenn ich das mal versucht hätte.
Du hast eben schon verraten, da sind reichlich Tränen geflossen, als du dann so deine aktive Laufbahn eher beenden musstest. Kurz so der Vollständigkeit halber, aufgrund von Zehenarthrose, ist das richtig?
Genau.
Ja. Okay. Und da die Anschlussfrage jetzt, das hat man oder hört man irgendwie auch so raus, spielen ist dann doch das Schönste, oder? Also man kann Fußball gucken, man kann Coach sein, aber das ist das einzig Wahre praktisch oder auch sehr, sehr besonders?
Also ich muss dazu sagen, dass ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten, die ich begleiten, die ich vielleicht dann auch mitentwickeln kann, mit der meiner Art und Weise, wie ich das Leben an sich wahrnehme und was ich an Werten habe, das dann auf den Fußball zu münzen und das zu kombinieren und um unsere Jungs zu entwickeln und es auch da fantastisch finde, in Details unterwegs zu sein und immer wieder versuche, da auch Verbesserungen bei unseren Spielern natürlich herbeizuführen. Aber das Spiel an sich, das Fußballspiel an sich, ohne irgendwelchen taktischen Vorgaben, ohne gewisse Regeln, sondern eigentlich ja theoretisch der Straßenfußball, wo es einfach nur darum geht, zwei Tore, ein Ball, zwei Teams und los geht's. Das ist das, was ich liebe, das ist das, warum die Leute ins Stadion kommen und nicht, weil ich in der Gegneranalyse irgendwas ausgemacht habe oder wir jetzt so oder so anlaufen, sondern es geht darum, dass der Ball ins Tor soll und das Spielen an sich ist das Schönste, deswegen liebe ich es auch, kleine Spiele immer wieder zu spielen im Trainerteam oder mit den Jungs. Und ich hätte es geliebt, jede Woche als Spieler auf dem Feld zu stehen und mich selber immer wieder zu verbessern, was natürlich nicht heißt, dass ich jetzt nicht jeden Tag sehr, sehr zufrieden bin, was ich machen darf, ganz im Gegenteil. Aber Spieler steht, glaube ich, nochmal über dem Trainer sein.
Du hast deine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes ja trotzdem gefunden als eben Trainer. Wo sind denn da die Ursprünge, die Anfänge? Also du hast es ja eben schon mal erklärt dann auch im Gespräch, dass du einen analytischen Blick hattest, aber wann gezielt auch, dass du eine Mannschaft trainiert hast und gedacht hast, ja, das verfolge ich mal nochmal ein bisschen mehr.
Genau, das war, oder das habe ich auch noch relativ gut in Erinnerung. Das war im Oktober 2007, ich war 16 Jahre alt und uns in der Mannschaft hat der Verein gefragt, ob jemand Lust hätte, eine Bambini-Mannschaft zu trainieren. Und ich habe dann mit zwei, drei Freunden gesagt, ey, das hört sich cool an, lass uns das doch mal ausprobieren. Und das war eigentlich damals auch beim Bramfelder SV dann der Start, dass ich gesagt habe, ey, das Trainer sein, das macht richtig Spaß, das macht richtig, richtig viel Freude. Jungs, Mädels waren es damals bei uns nicht, aber ganz junge Menschen im Sport entwickeln zu können, zu begeistern, auch für eine Bewegungsfreude. Da ging es ja dann nicht um technisch-taktische Dinge, sondern einfach um das Bewegen an sich mit dem Ball. dass sich das entwickelt hat und ich dann jahrelang beim BSV als Jugendtrainer arbeiten durfte, auch unter der Woche. Und das ist auch so, dass Trainingseinheiten, die ich damals dann entwickelt habe, ähnlich detailliert waren, wie ich es auch heute noch machen würde oder heute mache, weil es einfach für mich damals schon klar war, ey, das ist genau das, wo ich Stärken drin habe, das ist genau das, was ja auch mir selber Spaß macht. Und dann kam nach dem BSV der Schritt dann zum Hamburger Fußballverband und zum HSV ins NLZ und später dann weiter nach Osnabrück.
Welche Mannschaft hast du beim HSV als erstes im Jugendbereich trainieren?
Genau, ich durfte dann im ganz, ganz jungen Alter anfangen, im Grundlagen- und Aufbaubereich zu arbeiten. Sprich, damals waren es dann die Jungs aus der U10 und aus der U9, die ich trainiert habe, also wirklich die ersten HSVer. Aber auch da, und das spricht ja dann auch immer wieder für unsere Nachwuchsarbeit, sind dann Jungs dabei, wie jetzt Valon Zumberi, der aktuell ja bei uns im Profikader ist, die es einfach von damals dann wirklich geschafft haben, den Weg zu gehen.
Das war der Jahrgang, den du auch damals betreut hast, und war Valon da schon?
Genau, Valon war damals schon Spieler und ja, auch andere Spieler, die jetzt noch vielleicht dann beispielsweise in der zweiten Mannschaft spielen mit Robin Velasco oder auch Jungs aktuell noch in der A-Jugend. Das waren dann die ersten Jungs, die ja mich damals begleitet haben oder mich auch schon kennen, als ich dann ein bisschen mehr über 20 Jahre alt war. Und jetzt haben wir uns hier wieder gesehen und klar, ist natürlich auch dann absolut fantastisch für ihn und für mich, dass wir beide diesen Weg gehen konnten.
Du hast angesprochen, dein Weg ging dann nach Osnabrück. Das war zunächst einmal aufgrund des Studiums, was du begonnen hast. Was hast du dort angefangen zu studieren und wie war der Schritt für dich, dann nach Osnabrück zu gehen? Weg aus Hamburg, weg von den Freunden, weg von der Familie?
Ja, der Schritt war auf jeden Fall für mich in meiner Entwicklung rückblickend betrachtet extrem wichtig. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass ich ja knapp 2 Jahre waren es nicht ganz, aber dann im NLZ neben der Traineraufgabe auch noch sämtliche anderen Bereiche kennenlernen durfte, wie die Spielanalyse, wie das Scouting, wie das Schultraining, auch damit ja ganz, ganz tollen Menschen zusammengearbeitet habe und viel lernen konnte. Und dann aber für mich irgendwann die Frage im Raum stand, dass ich nochmal was Richtiges machen soll und vielleicht dann nicht nur das Trainer-Ding so ein bisschen nebenbei, sondern meinen Eltern war es dann auch schon wichtig, dass ich da dann das Abitur auch nutze. Und ich habe mich dann entschieden, nach Osnabrück zu gehen, in eine kleine norddeutsche, aber auch sehr fußballverrückte Stadt, um da dann auch meine nächsten Schritte zu gehen. Also das von Karriereplan zu sprechen, wäre jetzt natürlich viel zu viel, aber mir war es schon wichtig, auch ja die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen, was das Trainerdasein angeht. Und ich ja da in Osnabrück auf sehr, sehr offene Menschen gestoßen bin, die mir extrem geholfen haben, mich auch als Mensch und als Trainer zu entwickeln, was ja auch da ein absoluter Gewinn war und ich mir jetzt auch, wenn ich drüber nachdenke, nicht besser hätte vorstellen können.
Was war schon ein großer Bestandteil der Auswahl des Studiums? Also eine andere norddeutsche Stadt, wo es keinen Verein wie den VfL Osnabrück oder einen anderen vergleichbaren Verein gegeben hätte, wäre für dich dann nicht in Frage gekommen?
Ja, also das muss zu der Zeit gewesen sein, als der VfL auch im Pokal für die eine oder andere Überraschung gesorgt hat.
Auch gegen den HSV.
Auch gegen den HSV, genau. Und die Bremer Brücke dann immer wieder ein Tollhaus auch am Fernseher war. Und das ist bei mir hängen geblieben und ja, dann hat alles gepasst, was Entfernung angeht, was die Stadt an sich angeht, was den Fußball auch angeht. Klar, auch die Studienfächer spielen dann auch eine Rolle und das ja, war dann auf jeden Fall der richtige Schritt für mich.
Welches Studienfach war das?
Ich habe Sport und Deutsch studiert.
Ja. Okay, also auch wieder Sport. Aber dann gab es auch den Kontakt gleich zum VfL Osnabrück, der dann kam der sofort zustande, als du gewechselt bist? Welche Beziehungen haben da eine Rolle gespielt? Bist du selber als Bewerber dahin gegangen?
Genau, ich habe natürlich versucht, über den HSV dann die ersten Kontakte auch beim VfL zu bekommen oder dann quasi vermittelt zu werden. Und das wurde dann auch ja sehr wohlwollend für mich getan. Ich glaube, es ist auch immer ein Zeichen, dass man zufrieden mit der Arbeit ist, wenn man da weiterempfohlen wird. Und ja, die damaligen Leiter beim VfL, ob es dann Lothar Ganz, der für die Profis das Sagen hatte, oder dann auch das ganze NLZ mit Joe Enox, Alexander Ukro oder Daniel Thune dann, die mich sehr, sehr offen aufgenommen haben. Das ist dann, hat sich ein bisschen verzögert, was dann die reine Trainerarbeit angeht. Aber ich war sofort im Verein eingebunden, was sämtliche Perspektivteams oder andere Aufgaben angeht. Und ja, dann war da eigentlich ein reibungsloser Übergang oder hat da stattgefunden.
Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Gemeinsam zum Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern. Locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld sein. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort seit Oktober vergangenen Jahres eine 4-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
Der Name Daniel Thune ist gefallen, der spielt ja bei diesem ganzen Kapitel beim VfL Osnabrück und später ja auch noch bei der Rückkehr zum HSV eine große Rolle. Stimmt es eigentlich, dass du auf ihn auch mal zugekommen bist und eine Gegneranalyse abgeliefert hast und die ziemlich beeindruckend war? Für Daniel dann?
Ja, also ja, klar ist es so, dass ich als junger Trainer dann oder als junger Mensch überlegt habe, wie kann ich beim VfL eine wichtige Rolle spielen, und ich habe dann versucht, aus der ja aus der Nähe zu Hamburg, die natürlich bei mir da war, für ihn in dem Fall ja einfach was Gewinnbringendes draus zu ziehen, und ich habe dann versucht, die Mannschaften, die ja die nächsten VfL-Gegner quasi waren in der dann U17 Bundesliga zu analysieren, Spiele hier zu schauen, die eh, weil ich am Wochenende hier war, dann für ihn Sinn gemacht haben, und so ist dann unser Kontakt entstanden. Ob sie dann herausragend waren, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall so, dass der Startschuss war für unsere dann in dem Fall Trainerbeziehung, aber natürlich auch für unser freundschaftliches Verhältnis.
Ja, du sprichst diese Beziehung an, die dann sehr erfolgreich im Jugendbereich schon zusammengearbeitet hat, und dann gab es irgendwann den Schritt Richtung Profi-Fußball in einer Stadt, die Fußball lebt. Wie war das plötzlich dann, diese Verantwortung zu haben?
Ja, die
auch noch auf eine VfL-Legende zu folgen dann ja sogar.
Ja, die Zeit im Nachwuchs war unglaublich, weil ich mit Daniel natürlich jemanden hatte, der ja als Spieler sehr, sehr gut war, was dann seinen Stürmerqualitäten angeht, und ich da auch dann was die individual technischen taktischen Dinge angeht natürlich viel nochmal da mitnehmen konnte, aber er natürlich auch als Mensch, als Persönlichkeit einfach vor einer Mannschaft für mich ein absoluter Gewinn war, weil ich super viel lernen konnte, aber auch gleichzeitig ausprobieren konnte, weil er da auch schon ja immer wieder mir dann auch den Freiraum gegeben hat. Und wir hatten, wie du schon gesagt hast, fantastische Jahre. Erfolgreich klingt dann immer blöd, wenn man das an Tabellenplätzen misst, weil das im Jugendbereich nicht an oberster Stelle stehen sollte. Aber die Jungs, die wir auch dann entwickeln durften, ob es dann beim VfL-Spieler waren, die dann in der ersten Mannschaft gespielt haben oder die Jahre danach dann auch oder aktuell noch im deutschen Profifußball, das sind natürlich Erfahrungen, die dann auch für immer bleiben. Und ja, als dann der Schritt kam von der U19 Bundesliga dann in die dritte Liga, war das für mich natürlich, ich war damals 26 Jahre alt, unglaublich, weil ich dann da war, wo ich immer hin wollte, in dem bezahlten Fußball, weniger weil es um das Bezahlen an sich geht, sondern eher um die vollen Stadien und die Wichtigkeit, um sich auch mit den Besten dann damals in der dritten Liga zu messen. Und ja, das war der Startschuss und sehr, sehr viel Aufregendes, was die VfL-Zeit dann anbelangt.
Wie aufgeregt ist man, wenn man als 26-Jähriger dann vor eine Profimannschaft irgendwie tritt?
Ja, aufgeregt schon, definitiv, weil es aber auch, und das ist für mich heute auch immer wieder ein Credo, wenn ich aufgeregt bin, dann zeigt es eigentlich nur, dass es mir was bedeutet. Und mir ist es wichtig, in meiner Arbeit als Trainer oder als Mensch dann an sich auch immer authentisch zu sein und die ja, die Gefühle, vielleicht auch dieses Kribbeln, was man dann hat, wenn man da vor der Mannschaft steht, das zeigt mir eigentlich nur, ey, ihr seid mir wichtig und das, was ich hier mache, ist für mich mehr als nur ein Job. Und dann war es auch so, dass wir da natürlich extrem erfahrene Spieler hatten, die ja weitaus älter auch waren und weitaus mehr als ich im Profifußball dann noch gesehen haben. Aber es geht dann auch darum, seine Stärken einzusetzen, da, wie schon gesagt, empathisch auch zu agieren. Und dann wurde ich von der Mannschaft bestens aufgenommen, habe viele Kontakte auch heutzutage noch zu den Jungs, die schon aufgehört haben mit dem Fußball oder noch aktiv sind. Und das spricht sicherlich auch dafür, dass es ein sehr guter Start war.
War das in der Zeit denn von Anfang an klar, dass du mit Daniel Thun dann auch mit zu 19 zu den Profis gehst? Wie sind da nochmal vielleicht in Erinnerung die Tage gewesen, als das dann sich rauskristallisierte? Wie waren die Gespräche? Wie war das für dich, dann da mitgenommen zu werden? Beziehungsweise war es von Anfang an klar oder gab es da auch Bedenken oder auch von deiner eigenen Seite vielleicht?
Ja, es war auf jeden Fall so, dass Daniel immer sehr offen mit mir gesprochen hat, was dann vielleicht noch die nächsten Schritte angeht. Weil ja ich auch versucht habe, ihn bestmöglich zu unterstützen, was dann in dem Fall die U19-Arbeit angeht. Aber natürlich ist es so, dass man da auch dann offen drüber gesprochen hat, wie man mit einer Mannschaft umgeht, die ja schon sehr erfahren ist, vielleicht dann auch in einer Situation steckt, die nicht so angenehm ist. Und wir haben uns da dann auch professionell darauf vorbereitet. Und für mich war das natürlich der größte Schritt, den man gehen konnte und der natürlich auch bis heute für eine Dankbarkeit ihm gegenüber sorgt, dass er mir das ermöglicht hat. Also das weiß ich auch, dass der Schritt dann in den Profifußball ohne ihn nicht möglich gewesen wäre. Letztendlich ist das aber auch nur der Eingang vielleicht und die Arbeit, die dann danach kam, war dann viel entscheidender, dass ich auch sowohl Daniel als Trainer, aber auch natürlich der Mannschaft zeigen konnte, dass ich jetzt nicht nur dabei bin, weil er mich mitgebracht hat, sondern weil ich gewisse Qualitäten habe, die dann zum Erfolg beitragen können.
Gibt es da so bestimmte Situationen, wo du dann vielleicht auch etwas Spezielles vorbereitet hast, vielleicht auch für einen Spieler, wo er sich dann im Nachgang bedankt hat, wo es so einen Aha-Effekt gab, so ja, wenn ich mir das vorher nochmal anschaue und mich so darauf einstelle, dann klappt das auch im Spiel?
Ja, also die Arbeit an sich mit den Spielern, das, was ich auch schon angesprochen habe, ist für mich extrem wichtig, was das Individuelle angeht. Also es geht immer darum, dass der Spieler, wenn er mit mir im Raum ist, dass er weiß und merkt, er ist für mich die wichtigste Person. Und ich versuche dann auch immer da den Menschen oder den Spieler an sich gar nicht zu bewerten oder so zu sehen, wie er Status jetzt dann ist, sondern es geht eher darum, was sehe ich in ihm, was kann ich entwickeln, wie kann ich das Ganze erreichen. Und dann gibt es natürlich unterschiedlichste Persönlichkeitstypen, auf die man anders eingehen muss. Aber am Ende geht es immer darum, jeder Spieler im Profifußball, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, will besser werden, will an seinen in dem Fall Stärken, das will er weiter verbessern, will aber die Schwächen auch dann ausmerzen und dann merkt man auch nach und nach und vor allem die Jungs merken es, dass gewisse Dinge besser werden und das sind natürlich Erfolgserlebnisse, die dann einfach auch für dieses Spieler-Trainer-Verhältnis dann da extrem zu beitragen, dass die Bindung noch fester wird und das Vertrauen auch wächst. Und Vertrauen ist für das, was ich mache, sehr, sehr wichtig, um da auch ja eine gewisse Offenheit zu haben für neue Dinge. Und ist dann auf jeden Fall der Grundstein für das, was du gerade angesprochen hast.
Jonas Merfert hat es ja auch schon ein bisschen angesprochen. Wie schafft man denn das, auch jedem dann gerecht zu werden? Oder es gibt bestimmt auch Situationen, wo es einfach... Man kann ja immer noch mehr machen wahrscheinlich, gerade wenn man so akribisch arbeitet und sich wirklich alles anguckt und für jeden auch was vorbereiten möchte, dass man da in Zeitschwierigkeiten kommt.
Ja, auf jeden Fall. Also was man an allererster Stelle braucht, ist ein Umfeld, was Familie, aber in dem Fall auch bei mir, meine Freunde, meine Partnerschaft anbelangt, dass man da auf sehr viel Offenheit stößt und eine Unterstützung auch bekommt, ohne die das alles nicht möglich wäre. Und gleichzeitig braucht man auch ein Trainerteam, was funktioniert, weil es geht nicht darum, dass ich meine Inhalte oder das, was ich analysiere oder herausarbeite, dann jedem Einzelnen immer nur mitgeben will, sondern es geht darum, wie arbeiten wir als Trainerteam da zusammen. Und da ist es ja eher so, dass wir das Ganze dann aufteilen. Es ist jetzt nicht mein Verdienst, dass einzelne Spieler besser werden, um Gottes Willen. Das geht dann nur als Team zusammen und das harmoniert bei uns sehr, sehr gut. Aber klar ist es so, dass ich versuche mit jedem Spieler an gewissen Dingen zu arbeiten. Und dann geht es auch gar nicht darum, dass man sich mit jedem Spieler jeden Tag eine Stunde hinsetzen muss. Und es ist einfach eine Art und Weise von Kommunikation, ob sie dann verbal stattfindet, nonverbal stattfindet, ob es dann im Video ist, in einem Gespräch, in einem Telefonat, in einer Nachricht, die man nochmal abends schreibt. Also da gibt es ja extrem viele Wege, wie man da mit den Jungs einfach im Austausch ist. Und die Jungs sind dankbar darüber. Aber klar, das, was du angesprochen hast, der Fleiß und die Detailversessenheit sind eine Basis, um auch das Ganze zu erreichen.
Dann kommt da noch sowas bei raus, dass es nachts nochmal eine kleine Sequenz aus einem ganz anderen Spiel gibt, was du gerade dir anguckst, hat uns Jonas Meffert auch verraten.
Ja, also klar ist es so, dass am Ende bringt der Inhalt bei mir relativ wenig, weil ich am Wochenende nicht auf dem Feld stehen kann, sondern es geht darum, dass die Jungs die Dinge dann umsetzen und wenn mir was auffällt, dann bombardiere ich die Jungs mit allem, was ich habe, um es mal dann vielleicht so ein bisschen aggressiver auszudrücken. Aber es ist so, dass das natürlich auch alles in einem Rahmen steht. Es geht weniger um Überfrachtung und darum, dass die Jungs einfach nur was hingeschmissen bekommen, sondern es geht auch darum, mit Dingen zu arbeiten. Und wenn da natürlich Sachen auffallen, die wir eh in der Analyse an sich schon hatten oder vielleicht dann auch trainiert haben, Meffo ist da mal ein super Beispiel, weil es dann Spielertypen gibt, der ihm sehr ähnlich kommt, natürlich auf einem unterschiedlichen Niveau, das muss man auch ganz offen ehrlich sagen, aber wo viele Kleinigkeiten dann einfach da sind, die dann passen und die Jungs auch richtig Bock haben, von den Top-Spielern zu lernen. Und das ist dann auch was ich gern benutze.
Aber das würde mich jetzt nochmal interessieren, wie das dann abläuft. Du guckst ein Spiel von einem in der Champions League oder auch meinetwegen im DFB-Pokal in der Woche und du siehst da eine Szene und sagst, oh, das ist das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben oder das könnte ihn weiterbringen. Hast du dann im Fernsehprogramm, spulst du zurück, holst du dir das über das Scouting, hab nochmal das Spiel, skripts es raus, hast du da den, oder filmst du den Fernseher ab oder wie gehst du dann vor, wenn dir sowas auffällt?
Genau, eigentlich, du hast alles perfekt geschrieben, es geht darum, irgendwie mit den Jungs da dann zu kommunizieren, ob es dann im Nachgang ist, weil wir die Szenen dann am nächsten Tag dann rausgeschnitten bekommen, man das Ganze irgendwo in sozialen Medien schon direkt als Clip findet, da sind heutzutage glücklicherweise ja keine Grenzen gesetzt, oder es auch stattfindet bei mir, dass ich, was ich gerne mache, dann auch international unterwegs bin, um mir Spiele anzuschauen und wenn ich dann bei Barca im Stadion sitze, dann wähle ich den Platz auch so aus, dass ich eine gute Perspektive habe und dann beispielsweise Busquets so filme, dass Meffo in dem Fall auch viel davon mitnehmen kann. Und das ist dann das, was die Jungs dann vielleicht manchmal auch ein bisschen scherzeshalber sagen, dass ich da irgendwie versuche, sehr detailliert unterwegs zu sein. Aber das ist einfach meine Art und Weise, wie ich meine Stärken jetzt aktuell im Trainerteam einbringen kann. Das Gute ist, dass das Ganze harmoniert und wir da relativ viele Dinge als Gemeinschaft gut abdecken. Und das macht es, glaube ich, bei uns auch aus.
So viel Fleiß und Akribie und in jedem Fußballspiel was sehen, verliert man sich da auch manchmal drin? Also kannst du überhaupt noch ein Fußballspiel mit einem Bierchen genießen und gucken?
Schwierig, aber weniger aus dem Aspekt, dass ich nicht einfach nur dem folgen kann, sondern weil ich eher das Gefühl habe, ich werde als Trainer besser, aber auch die Jungs, mit denen ich dann aktuell zusammenarbeite, weil für mich ist das immer das Jahr, was ich habe, will ich maximal investieren, ich will die Jungs besser machen. Mir ist es egal, ob einer gar nicht spielt, ob einer jedes Spiel spielt. Es geht nur darum, dass die Jungs hier einen Vertrag unterschrieben haben, genauso wie ich. Und dann heißt es für mich, mit allem, was ich habe, den jeweiligen Spieler zu verbessern. Dass natürlich darüber hinaus auch die nächsten Jahre Verbindungen bestehen, das ist natürlich auch klar. Und jeder Spieler, der mal bei mir war, gehört auch weiterhin zu mir und hat da auch meine vollste Unterstützung. Es ist schon so, dass man natürlich im Fußball, weil es einfach auch heutzutage keine Grenzen gibt, extrem viel machen kann. Und es gilt dann schon darum, was ich auch eben angedeutet habe, dass es nicht Ziel ist, möglichst viel zu machen, sondern es ist auch wichtig, nicht nur hart zu arbeiten, sondern vor allem auch gut zu arbeiten, weil hart arbeiten, das macht dann vielleicht auch jeder oder wenn man da eine gewisse Motivation hat, sondern es geht dann natürlich auch um inhaltliche Dinge. Also es ist dann weniger der Fall, dass die Jungs eine Sportschau-Zusammenfassung von Toren geschickt bekommen, sondern es geht dann um wirklich Kleinigkeiten. Das sind dann vielleicht manchmal nur eine gewisse Positionierung, Führung, einen Blick oder vielleicht einen Laufweg ab einem bestimmten Moment, der dann wichtig ist, als dass es dann um eine Vielzahl an Szenen geht.
Ja, sehr spannender Exkurs und deine wirklich dann alltägliche Arbeit und zeigt dir auch viel, wie du als Typ dann tickst, wie du deine Stärken einbringst. Lass uns nochmal zurückgehen auf deine Fußballreise als Trainer. Da waren wir eben in Osnabrück, Mannschaft, Profimannschaft erstmals übernommen, dann Klassenerhalt geschafft, aufgestiegen sensationell, Klasse gehalten sensationell. Was hat das mit dir als Mensch auch persönlich gemacht, dann auch so in der Öffentlichkeit plötzlich zu sein? Du hast eben auch gesagt, so bezahlter Fußball, da wollte ich unbedingt hin. Und dann warst du da und dann warst du ja auch mal wirklich, was in des Wortes, eben erfolgreich mit Tabellenplatzierung und Klassenerhalt.
Ja, es war in Osnabrück eine unglaubliche Reise, eine Vielzahl an Momenten, die ich niemals wieder vergessen werde. Sowohl die negativen, wie du schon angesprochen hast, das erste Jahr mit, am Ende waren es dann 12 Spiele, die wir nicht gewonnen haben. Wir aber als Trainerteam das Vertrauen damals vom Verein, von Benjamin Schmedes, dennoch bekommen haben und dann in die neue Saison als erste Mannschaft, die nicht abgestiegen ist, starten durften. Und was dann passiert ist, auch in der Mannschaft, in der Vorbereitung mit der ja, gewissen Dynamik, die sich dann noch entwickelt hat, das ist was für mich eine Mannschaft oder auch Erfolg mit einer Mannschaft dann auch ausmacht, dass man vielleicht auch mal sich Ziele setzt, die ein bisschen zu groß sind, ein bisschen zu weit weg und vielleicht auch für Außenstehende dann nicht zu erreichen. Aber das, was man als Mannschaft und als Gemeinschaft schaffen kann, das ist einfach, wie man immer so schön sagt, mehr als der Einzelne sich vielleicht dann auch vorstellen mag oder erreichen kann. Und klar, die Aufstiegssaison in Osnabrück war eine Saison, die von einem Höhepunkt zum nächsten gekommen ist und auch da dann mit dem Zweitliga-Klassenerhalt natürlich dafür gesorgt hat, dass wir einfach als Verein was erreicht haben, was es lange in Osnabrück nicht mehr gab. Und am Ende komme ich aber genau wieder da an, das, was ich eingangs sagte, dass dieses Gefühl, was man da mit den Menschen teilt, dass es das ist, was es ausmacht und gar nicht so sehr der Aufstieg am Ende an sich als das, was man erreicht hat, sondern eher jeder einzelne Schritt dahin und jede einzelne Etappe, die wir dann genommen haben, es dann auch ausmacht. Und das ist auch was ich für meine jetzige Arbeit oder in der aktuellen Saison immer wieder feststelle, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass wir sagen, wir wollen aufsteigen. Natürlich wollen wir maximal erfolgreich sein, aber es geht eher darum, jedes Spiel an sich inhaltlich, aber auch dann vor allem mit allem, was wir haben, anzugehen, um dann einfach Etappe für Etappe dann zu bestreiten.
Also ganz besonderes Kapitel in Osnabrück, um jetzt weiterzukommen. Nächster Schritt dann HSV, der ultimative Home Run, so wird man sich das vorstellen. Du hast eingangs, glaube ich, auch mal von Märchenstory gesprochen. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Nimm uns da mal mit. Wie hast du davon erfahren? Wo warst du, als der Kontakt zum HSV entstanden ist?
Ja, Daniel hat mir das dann natürlich persönlich mitgeteilt, dass es das ein oder andere Angebot an der Stelle gab, um für ihn dann als Trainer oder dann in dem Fall, weil er mich immer dazu gezählt hat, als Trainerteam möglich ist. Und wir haben dann die Chance bekommen, in Gespräche einzusteigen, vorzugsweise natürlich dann Daniel, mit dem HSV. Und am Ende, als es dann geklappt hat, war es natürlich für mich oder auch das erste Treffen, als wir dann da unter anderem mit Jonas im Austausch waren. Das war natürlich, das kannst du keinem beschreiben. Also um es mal ganz plattdeutsch oder ganz auf gut Deutsch so viel mehr zu sagen, kannst du nicht beschreiben, wie das war oder was das in einem auslöst, weil es einfach, es ist der Verein für mich, es ist auch der Kindheitsverein oder die Kindheitserinnerungen, die dann einfach geweckt werden. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Riesenchance, um sich als Trainer weiterzuentwickeln. Also gar nicht so sehr, wie ich es auch sagte, dass mein Fansein, das war ein Kapitel, das ist aber vorbei, dann im Vordergrund steht, sondern es geht eher darum, dass wir mit einer richtig guten Möglichkeit dann, was dann vielleicht auch infrastrukturelle, was Qualität dann auch der Mannschaft angeht, dann unseren nächsten Trainerschritt gehen konnten. Und das war natürlich dann, ja, für mich persönlich, aber klar auch für mein Umfeld dann sehr, sehr besonders, dass wir den Schritt machen durften.
Ist es richtig, dass Daniel im ersten Moment von, es gibt auch ein Angebot aus Hamburg gesprochen hat und du an den Nachbarclub gedacht hast?
Also es ist auf jeden Fall so, dass er das sehr, sehr gut verkauft hat und ich dann eher überlegt habe, okay, ja, wie ja, wie würde ich damit umgehen? Wie würde ich damit umgehen, wenn es dann der Stadtteilverein ist? Aber klar, ja, war dann natürlich die Freude riesengroß, als man dann wusste, um was es geht.
Also er hat es schon bewusst gemacht, weil er auch dein Background mit Hamburg und HSV kannte.
Er hat da hat auf jeden Fall alles gegeben, um es möglichst spannend zu machen.
Wie hat dein Umfeld damals wahrgenommen? Also kannst du dich daran erinnern, wem du als erstes geschrieben hast oder wen du angerufen hast? Du hattest uns vorhin mal erzählt, die Oma ist durch und durch riesiger HSV-Fan. Also und wie haben die auch reagiert? Also auf der einen Seite Riesenfreude sicherlich und gleichzeitig aber auch, ist ja auch ein heißer Stuhl hier beim HSV.
Ja, wobei das für mich gar nicht im Vordergrund stand, sondern die Chance, beim HSV zu arbeiten, ist einfach unbegreiflich groß und deshalb hat man sich da gar nicht so sehr die Gedanken gemacht. Es gab unterschiedlichste Reaktionen, also das kann ich auch ganz offen ehrlich sagen, dass natürlich für meine Eltern, die in Tränen ausgebrochen sind, dann vor allem meine Mutter, das ganz, ganz besonders war. Ich habe dann mit Vertragsunterschrift oder mit Verkündung auch von Leuten Nachrichten bekommen, mit denen ich seit der Grundschule keinen Kontakt mehr hatte. Und es waren also unzählige Nachrichten, so viel habe ich wahrscheinlich an allen Geburtstagen zusammen noch nicht bekommen, wie viele Menschen da an mich netterweise gedacht haben. Aber es gab dann auch ganz platte Reaktionen, wie von meiner Freundin dann, so ein bisschen spaßeshalber, aber dass ihr die U3 zum Millerntor deutlich besser passen würde als der weite Weg mit der S-Bahn heraus zum Volkspark. Nein, Spaß beiseite, ist natürlich dann auch für uns dann als Hamburger eine Riesensache, dass wir als Paar dann wieder in unsere Heimatstadt gehen durften, weil, wie ich schon gesagt habe, dass die Unterstützung, die ich da von zu Hause bekomme, extrem groß ist und der mir da auch immer wieder sehr, sehr hilft.
Was waren die ersten Unterschiede oder in den ersten Wochen, die du festgestellt hast? Also nochmal eine andere Mannschaft, nochmal eine andere Qualität, ganz anderer Blick nochmal auf den HSV als jetzt auf einen etwas kleineren Club, ohne das despektierlich zu meinen, wie den VfL Osnabrück?
Ja, klar, wie du schon angesprochen hast, also die Macht, die dahinter steht oder die Power, die man dann als Gesamtverein hat, die ist natürlich nicht zu unterschätzen. Und war da auch auf jeden Fall so, dass man nochmal gemerkt hat, dass ein paar Mitarbeiter mehr sind, ob es dann allein die Küche, das Greenkeeping, das Medienteam oder dann die Geschäftsstelle an sich ist. Am Ende wird aber überall auf der Welt ähnlich gespielt. Also wir haben dann am Ende 2 Tore und einen Ball und 11 Feldspieler oder in dem Fall dann 11 Spieler auf dem Platz. Und das ist das, was wir dann auch versucht haben, dann oder ich dann in dem Fall meine Arbeit dann immer wieder im Fokus zu stellen, dass es darum geht, dass wir Spieler mit einer richtig guten Qualität haben, die wir weiterentwickeln wollen. Und dann ist es gar nicht so sehr entscheidend, ob das Trikot dann in dem Fall lila oder blau-weiß-schwarz ist, sondern es geht dann eher darum, dass dann gewisse Inhalte im Vordergrund stehen. Und ich habe es dann aber, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass man dann von dieser anfänglichen Euphorie dann auch in die tatsächliche Trainerarbeit dann einsteigen konnte.
Dann ging es ja auch weiter beim HSV für dich, auch nachdem Daniel Thune den Verein verlassen hatte. Wie waren da die Vorgehensweise? Auf einmal stand Horst Rubisch neben dir, du bist geblieben. Wie sind da deine Erinnerung dran, als das auf einmal auf dich zukam?
Ja, es war definitiv so, dass das natürlich auch für mich extrem emotional war. Da mache ich dann auch keinen Hehl draus, weil Daniel und mich dann viel, viel mehr verbindet als so die reine Trainerarbeit, sondern wir uns schon extrem lange kennen. Er mich als Mensch und natürlich auch als Trainer sehr weiterentwickelt hat und ich, wie ich auch eben schon gesagt habe, durch ihn dann diese Möglichkeiten bekommen habe. Und natürlich war das so, dass in dem Fall ich mich genauso verantwortlich gefühlt habe, wie dann auch sicherlich die Spieler oder der gesamte Staff, dass wir unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, nicht erreicht haben. Man muss aber auch dann dazu sagen, dass ich die vollste Unterstützung von Daniel bekommen habe, was dann auch meinen weiteren Weg beim HSV angeht, sei es dann für die in dem Fall 3 restlichen Spiele oder auch darüber hinaus, dass wir ja in unserer Freundschaft die Dinge dann auch voneinander trennen können, was, glaube ich, auch ganz, ganz entscheidend ist und es dann weniger ums Persönliche geht, was den Einzelnen angeht, sondern eher was dann auch für den jeweils anderen vielleicht das ist, was im Vordergrund steht. Und er weiß, was Hamburg für mich bedeutet, er weiß, was der Verein für mich bedeutet. Und das rechne ich ihm dann natürlich auch hoch an. Ja, und gleichzeitig muss man sagen, dass wenn man natürlich die Möglichkeit bekommt, dann auch Wochen mit Horst zu verbringen, das für mich und für meine Eltern, für meine Oma, die ja da noch ihn auch als Spieler sehr gut kennen, sehr, sehr besonders waren. Und er natürlich über einen unfassbaren Erfahrungsschatz verfügt, der weit über das hinausgeht, was ich natürlich bisher kannte, und ich mir da in der Zeit auch extrem viel rausgeschrieben habe, mitgenommen habe und sehr, sehr viel gelernt habe auch. Und das sind Kleinigkeiten, aber das macht den HSV ja auch aus. Und ich finde, wir sollten als HSV uns da auch weniger hinter verstecken, sondern können auch damit stolz umgehen, dass einfach Menschen oder Spieler dann auch wie Horst Rubesch bei uns im Verein arbeiten, weil es auch eine Stärke ist, die wir dann auch gut nach außen tragen können.
Ab dem vergangenen Sommer ging es dann mit Tim Walter weiter. Dort gab es ja auch am Anfang Kennenlerngespräche. Passt das? Wie waren die Gespräche und wie hast du das wahrgenommen, ob das es gepasst hat?
Ja, genau. Jonas hat, in dem Fall Jonas Bold, mich da auch bestmöglich unterstützt. Das ist mir da auch immer wichtig zu betonen, dass er viel in mir gesehen hat oder viel in mir sieht und mich da auch versucht, immer wieder weiterzuentwickeln durch kleine Schritte, durch kleine Dinge, über die wir uns austauschen. Und er da natürlich dann auch sehr, sehr wichtig war für mich, dass ich die nächsten Schritte auch beim HSV gehen kann. Und wir haben es dann so gemacht, dass ganz klassisch Tim und ich uns kennengelernt haben, wir uns an den Tisch gesetzt haben und 2-3 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann am Ende genau von der Zeit her aussah, uns ausgetauscht haben, was das Persönliche angeht, was das Fußballerische angeht. Ich natürlich mit sehr, sehr vielen Fragen ankam, weil er als Trainer extrem spannend ist, was seinen offensiven Fußball anbelangt. Und wir dann sehr, sehr schnell gemerkt haben, dass es sowohl persönlich als auch was das rein arbeitstechnische angeht, gut zusammenpasst. Und er mir dann daraufhin dann auch mitgeteilt hat, dass er sich sehr darüber freuen würde, wenn ich ein Teil seines Trainerteams sein würde. Was für mich dann natürlich ein absoluter Gewinn war, sowohl mit den Trainerkollegen, die ich schon angesprochen habe, als auch hier im Verein weiterarbeiten zu dürfen.
Was zeichnet in deinen Augen, wo du dann auch den dritten Cheftrainer in relativ kurzer Zeit hautnah erlebt hast, Tim Walter als Trainer aus und vor allen Dingen auch die Spielphilosophie, die ihr jetzt ja so großartig implementiert habt auch? Die Mannschaft hat ja wirklich eine Handschrift.
Ich glaube, bei Tim ist das Interessante, dass du hast es jetzt angesprochen, was die Menschen und was den Trainer aus oder die Spielphilosophie anbelangt, was die jeweils auszeichnen. Und bei Tim ist es eigentlich so, dass er das, wie er das Leben sieht, wie er versucht, sein Leben in dem Fall zu leben, auch in die Mannschaft reinbekommt. Das heißt, er steht dafür, dass er extrem viel Mut, Überzeugung, Lust aufs Gewinnen, Lust am Wettkampf, Lust aufs Weiterentwicklung im Leben an sich hat und das Gleiche aber auch dann in seinem Fußball sehen will. Und für ihn geht's immer darum, dass er Spiele gewinnen will. Und deshalb spielt er sie und es geht nicht darum, dass wir Spiele angehen, um sie im besten Fall nicht zu verlieren. Und das sagt sich auch immer, oder werden sicherlich auch dann viele Trainer als ihr Credo ausgeben, aber bei ihm wird es tagtäglich gelebt. Und diese einfach Überzeugung ins eigene Spiel, ins eigene Können ist absolut was ich mitgenommen habe, was ich sehr beeindruckend finde, weil egal zu welchem Spielstand, egal in welchem Stadion, egal auch mit welchen Spielern auf dem Feld, er davon überzeugt ist, dass wir das Spiel gewinnen mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, ist so, dass wir den Ball haben wollen, weil Fußball spielt man mit dem Ball und deswegen wollen wir möglichst lange und oft haben. Im besten Fall in gefährlichen Zonen, aber auch grundsätzlich einfach immer wieder Situationen herstellen wollen, die den Gegner in Zweifeln bringen, dass der Gegner gar nicht weiß, wie er irgendwas zu verteidigen hat. Dass da natürlich extrem viele kleine Prinzipien hinterstecken, das ist auch klar, die dann die einzelnen Positionen oder das Gesamte an sich angehen. Aber die Basis ist eine Überzeugung, auch eine Eigenverantwortung, also auch zu sagen, das, was ich mache, dafür möchte ich Verantwortung übernehmen. Ob es dann gut ausgeht oder schlecht ausgeht, sei da mal dahingestellt, sondern es geht eher darum zu sagen, das, was ich mache, ich stehe zu dieser Entscheidung und das ist auch das, was wir im Training versuchen, immer wieder reinzubringen in die Jungs und was man dann im Spiel auch sieht, was bei rüberkommt.
Ist das das, was du auch am meisten mitgenommen hast, genau diese Art dann auch in so eine Mannschaft zu implementieren? Oder was sind so die wichtigsten Schritte, die du in deiner eigenen Entwicklung festgestellt hast, jetzt auch in den vergangenen Zeit beim HSV?
Genau, dass es darum geht, von sich selbst überzeugt zu sein und das aber nicht nur nach außen zu sagen, sondern von innen heraus wirklich zu leben. Das ist definitiv das, was Tim mir als Trainer beigebracht hat, beziehungsweise was ich dann auch ja für mich verinnerlicht habe, dass es wirklich darum geht, wir bestimmen, was passiert, und das ist auch gar nicht dann irgendwie despektierlich dem Gegner gegenüber gemeint, sondern es ist einfach eine Überzeugung aus einer Stärke heraus und trotzdem aber auch den Spielern gewisse Freiheiten zu geben, wie mit der angesprochenen dann Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit, das Ganze dann auch anzugehen, ist auf jeden Fall so, dass ich da als, wie ich da schon beschrieben habe, aus meiner sehr analytischen Sicht da auch mal doch mal gemerkt habe und gelernt habe auch, dass es da eine andere Herangehensweise ist, die extrem erfolgreich sein kann, wenn man mit Mannschaften zusammenarbeitet.
Die waren in der vergangenen Saison schon sehr erfolgreich, bis zur Relegation, dann natürlich auf dramatische Art und Weise es wieder knapp nicht geschafft. Für dich war das dann das zweite Mal, dass man den Aufstieg, das große Ziel, so knapp verpasst. Nimm uns da auch gerne nochmal mit. Wie hast du das wahrgenommen und wie gehst du da auch damit um? Also dann wieder diese neue Energie aber zu entwickeln und zu sagen, okay, dann stehe ich aber nochmal wieder auf.
Für mich war einer der entscheidenden Momente gar nicht so sehr das Spiel an sich, als wir es verloren haben im Rückspiel, sondern eher das, was es mit den Jungs gemacht hat und die Reaktion, dann natürlich in dem Fall die Emotion Trauer, sowohl bei den Spielern als auch im direkten Staff, die mitzuerleben und ganz genau zu beobachten und dann am Ende aber auch zu kanalisieren und daraus eine Motivation wieder zu schaffen, das ist die Basis für alles, was wir bisher in dieser Saison erreicht haben, dass wir genau wissen, wo wir herkommen, wir auch diese Gefühle dann zugelassen haben, dass wir nicht gesagt haben, wollen wir nicht mehr drüber sprechen oder wollen wir gar nicht mit umgehen, sondern wir haben ganz bewusst auch gesagt, aus dem Rückspiel, was so negativ dann im Endergebnis war, ist es auch für uns die Aufgabe oder wir wollen Haltung dem gegenüber haben, dass wir sagen, das ist die Stärke, die wir für die neue Saison auch brauchen. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was sich dann daraus entwickelt hat, das ist nicht zu beschreiben oder auch nicht hinzubekommen mit Teambuilding-Maßnahmen oder irgendeinem Rafting oder einem Klettergarten, sondern das sind Erfahrungen in einer absoluten Extremsituation, die Jungs zusammengeschweißt hat, die uns noch sehr, sehr viel Freude in dem Fall bereiten wird, was diese Saison angeht. Da bin ich fest schon überzeugt.
Also total Ansporn aus dieser Situation gezogen.
Absolut. Also das ist ja auch dann immer wieder so ein Credo, dass Mannschaften einfach versuchen, irgendwie vor der Saison sich was vorzunehmen, oder wie eben schon angesprochen, etwas aus dem Inneren heraus zu entwickeln und auch die Mannschaft an sich selber dann sich daraus entwickelt, ist natürlich viel, viel mehr wert, viel fester, was das Band angeht und definitiv auch da für uns ein Grundstein für die bisherigen Spieltage.
Tolle Mannschaft, interessanter Cheftrainer, wie wir gehört haben, und den hören wir jetzt auch noch.
Hey Merlin, hier ist Tim. Ich weiß, du liebst Fußball über alles, gerade so das analytische Denken liegt dir sehr, was den Fußball anbelangt. Aber hast du vielleicht sonst noch irgendwelche Vorlieben außerhalb des Fußballs? Gehst du gern feiern oder tanzen oder vielleicht doch noch andere Talente? Ja, vielleicht gibt's da was zu erzählen. Viel Spaß beim Podcast. Dein Tim.
Ja, schöne Herleitung. Hat es ja dann auch schon ganz offen und ehrlich angesprochen. Also es ist so, dass wir zu Hause, also meine Freundin und ich, dann immer montags zu unserem Tanzkurs gehen. Mache ich auch kein Geheimnis draus, dass das uns als Paar dann immer eine richtig coole Zeit bereitet. Man sich, also ich dann in dem Fall auch sehr herausgefordert fühlt, was vielleicht dann einen Bereich außerhalb des Fußballs angeht. Im Trainerteam wird das dann natürlich immer sehr sehr spaßig rübergebracht, was wir dann wieder gelernt haben und ob ich dann beim Tango auch die Rose im Mund habe. aber nein, das ist ja auch das hört man ja an der Frage heraus auch, dass wir als Trainerteam Team dann auch immer wieder dafür stehen wollen, was Dinge als Menschen einfach angeht. Und dass es gar nicht so sehr dann immer nur um die Arbeit geht, sondern auch was das Persönliche anbelangt. Was ja dann sicherlich auch für mich dann oder mir dann gut tut in meiner Art und Weise, wie ich als Trainer bin, dann auch diese Dinge nicht zu vernachlässigen. Und ja, ob ich gern feiern gehe, ich glaube, wir haben noch viel vor in dieser Saison und alles, was dann danach passiert, da freuen wir uns drauf.
Da freuen wir uns auch drauf. Wie schaltest du denn generell ab? Also wie schaffst du es auch? Also tanzen haben wir jetzt einmal gehört, klar, die Zeit mit der Freundin. Nimmst du dir bewusst die Zeit? Wie schaffst du es noch? Was sind so noch Tricks?
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass das für meine Trainerarbeit extrem wichtig ist, auch die, wie du schon angesprochen hast, die Ruhephasen oder die Reflexionsphasen, wie ich sie nenne, dann für mich auch immer wieder zu nehmen. Also ich versuche dann immer so eine Me-Time, so eine MP-Time mir zu nehmen, ganz bewusst dann auch mit möglichst wenig Ablenkung, sei es dann in einem Café oder an einem ruhigen Ort, um zu lesen. Ich lese extrem viel, auch da dann versuche mich da immer weiterzuentwickeln, aber es ist für mich dann eher Entspannung. Versuche auch ja in unterschiedlichen Bereichen mich weiterzuentwickeln. Ich gehe regelmäßig zu einem Coach, um mich da auch einfach in Persönlichkeitsthematiken dann weiterzuentwickeln. Und das sind so Momente, die ich dann neben dem, dass ich natürlich auch meine Freunde da immer wieder habe, sowohl inhaltlicher Natur, die dann auch im Fußball arbeiten, aber auch Jungs und Mädels, die im Fußball gar nichts am Hut haben, dann mir auch da immer wieder helfen, runterzukommen. Und ich glaube, die Energie, die man dann den Jungs geben will, die kann man auch nur verbreiten, wenn man selber sich als Trainer pflegt, was dann vor allem natürlich den Kopf angeht. Und das versuche ich dann natürlich auch möglichst regelmäßig zu machen.
Und dann geht es in den Gesprächen mit den Personen dann auch nicht um Fußball, bewusst auch nicht um Fußball?
Ganz bewusst, ja. Es ist da auch so, dafür schätze ich meine Freunde auch dann sehr, dass der Schwerpunkt dann auf unseren freundschaftlichen Themen liegt und auf sämtlichen Blödsinn oder anderen wichtigen Dingen, aber nichts zu tun haben mit dem letzten Ergebnis oder mit der nächsten Aufstellung, was mir auch extrem wichtig ist, weil, wie ich es ja auch heute schon dann nochmal mehr und mehr erfahren habe, der Fußball an sich eine sehr große Rolle in meinem Leben hat, und wenn ich dann im freundschaftlichen Umfeld da auch noch sämtliche Dinge beschreiben oder rechtfertigen müsste, wäre es, glaube ich, der falsche Weg, und da bin ich meinen Freunden sehr dankbar, dass das nicht der Fall ist.
Einen von deinen Freunden, den hören wir jetzt nochmal.
Main Junge, grüß dich. Da ich erfahren habe, dass du heute einem Podcast beiwohnst, bekommst du natürlich auch von mir eine Frage. Über 10 Jahre ist es her, da waren wir gemeinsam im HSV-Museum und haben zu meinem Geburtstag die Trophäen und die Geschichte des HSV bestaunt. Wie surreal ist es nach wie vor für dich, dass du nun aktiver Teil dieser Geschichte bist? Viel Spaß noch, beste Grüße, hau rein, mein Lieber. Dein Christian.
Ja, perfektes Beispiel eigentlich für jemanden, der mich seit Ewigkeiten kennt, auch in der Zeit, bevor ich Trainer war und vor allem bevor ich auch dann vielleicht dann die Rolle hier beim HSV übernehmen durfte. Und sicherlich einer der Menschen, der zu meinem sehr engen Umfeld zählt, was dann auch diese Ruhezeiten angeht. Surreal auf jeden Fall. Wir haben damals wirklich dann den jugendlichen Geburtstag, war es dann in dem Fall, mit einem Tag hier im Stadion verbracht oder als einer der Teile, die wir dann damals gemacht haben. Und klar, das habe ich auch nicht vergessen, und das HSV-Museum ist definitiv ja ein Besuch wert, um da auch mehr über die Geschichte des Vereins zu erfahren. Klar, und es gibt natürlich auch sämtliche Plätze in der Stadt, die dann sehr interessant sind, auch als HSV-Fan, wo vielleicht dann schon geschichtsträchtige Dinge stattgefunden haben. Das ist natürlich auch etwas, was man dann als Trainer auch dann immer wieder zu schätzen weiß.
Wie oft sind die Kontakte noch so, und wünscht man sich manchmal dann auch, dass man mehr Zeit noch dafür hat, um auch abzuschalten oder etwas anderes zu machen?
Auf jeden Fall. Also gerade bei mir ist es dann natürlich so, dass ich in Osnabrück da auch viele Menschen kennen und lieben gelernt habe. Also da ist natürlich dann jetzt neben Christian, der hier aus Hamburg kommt, dann ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Oliver Peters, der auch im Fußball arbeitet, ist extrem wichtig für mich, weil wir es immer wieder schaffen, diese Mischung herzustellen zwischen Fußball, Fußballarbeit, aber auch dem persönlichen, und der Kontakt kann nur mehr sein. Also das ist dann auch kein Geheimnis, dass der Fußball an sich natürlich extrem einnehmend ist, was dann allein die Arbeitszeiten angeht. Aber ich glaube, für uns oder ich dann auch mit meinen Jungs, ist es eher so, dass wir versuchen, uns da auch dem bewusst zu sein, dass es nicht darum geht, sich möglichst viel zu sehen und nur Zeit miteinander zu verbringen, sondern es geht dann auch um qualitative Momente, und die können dann am Telefon stattfinden, die können mit einem Call dann vielleicht auch mal stattfinden oder halt dann mit Treffen, die in der Mitte stattfinden oder dann, wie gesagt, hier in Hamburg oder an sämtlichen anderen Städten, wo die Jungs dann jeweils unterwegs sind, und das wissen wir schon zu schätzen, aber es ist, wie man so schön sagt, gar nicht so wichtig, ob man sich immer sieht, sondern eher, dass man weiß, dass jemand dann immer für einen da ist.
Gibt es weitere Dinge, wo du sagst, da würde ich gerne einfach auch mehr Zeit für haben? Also mal abgesehen von den Freunden und Freundinnen, also auch und vielleicht für Dinge und Tanzen.
Wenn du jetzt nicht auf eine Frage anspielst, ist es so, dass ich natürlich mit meinem kleinen Neffen dann in dem Fall jemanden habe, der mir sehr am Herzen liegt, wo ich aber auch merke, dass durch meine langen Arbeitszeiten, aber vielleicht dann auch seine frühen Zu-Bett-Geh-Zeiten, ich da dem nicht so nachkomme, wie es mir eigentlich wünschen würde oder was es mir auch bedeutet, dass mein Bruder und seine Frau, auch beide, ja, wie gesagt, glühende HSV-Anhänger, da jemanden, ja, uns allen in der Familie dann geschenkt haben, der extrem wichtig für uns ist, wo wir immer wieder versuchen, da auch einfach, ja, uns dem bewusst zu werden, dass unsere Familie größer und größer wird. Das ist jetzt das, wenn du mich so fragst, das Erste, was mir dann einfällt, was ich dann auf familiärer Sicht vermisse. Und klar muss man natürlich auch sagen, dass Dinge wie Urlaubsreisen, Städtetrips oder all das, was vielleicht für viele Menschen ganz normal ist, was man am Wochenende machen kann, was auch freie Tage überhaupt angeht, dass das nicht umzusetzen ist, aber es weniger so ist, dass man da vielleicht dann auch traurig drüber ist, sondern eher es zu schätzen weiß, warum das Ganze der Fall ist, und dass man wirklich jeden Tag, und das ist kein blöder Spruch, sondern es ist so, dass man jeden Tag sehr, sehr gerne und früh aufsteht, um ganz, ganz viel und gut und intensiv mit all den Menschen hier beim HSV zu arbeiten, für mich eine absolute Passion ist und auch der Schlüssel ist für all meine Energie, weil ich glaube, nur wenn man etwas wirklich liebt, dann kann man es auch gut und gerne tun, und das ist für mich auch der Schlüssel für alles, was kommt oder was für mich im Leben dann auch Erfolg bedeutet.
Jo, das sind überragende Schlussworte, würde ich sagen, Merlin. Also das ist auf jeden Fall in diesen, wo sind wir, anderthalb Stunden Gespräch mehr als rausgekommen, wie sehr du ja in dieser Berufung aufgehst, da deine Leidenschaft hast, die dich dem Fußball verschrieben hast und auch viel HSV in dir trägst. Und ja, ich glaube, das haben wir auch in den Gesprächen mit deinen Weggefährten und Wegbegleitern mitbekommen. Du hast die auch alle im Herzen und die dich. Vielen Dank, dass du hier dabei warst und so offen mit uns gesprochen hast.
Ja, ich danke euch. Ich glaube, das kann man an der Stelle auch sagen, dass ihr in dem Bereich, was Medien angeht, jetzt nicht nur den Podcast, sondern auch alles Weitere, dass ihr da auch eine fantastische Abteilung habt, die uns als Mannschaft und als Trainerteam immer sehr, sehr viel Freude bereitet, ob das dann, wie gesagt, der Podcast ist, ob das Netradio ist, da ist das ein oder andere Highlight dabei, und ich glaube, das macht uns auch aus als HSV, dass wir gemeinsam versuchen, uns da immer weiterzuentwickeln, aber auch für was stehen, was richtig, richtig cool ist.
Ja, vielen Dank für die netten Worte. Geben wir auch gerne weiter. Vielen Dank für deine Zeit, die wir, wie wir ja gehört haben, sehr kostbar natürlich ist, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für das Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und ihr kennt die Worte. Nur der HSV.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.